Home Alone Teil 3 heißt aber nur den ersten Teil unserer kleinen Show heute, denn Philipp hat es überlebt, ist wieder da. Bevor wir aber live mit ihm sprechen, wollen wir noch ein bisschen zurückspulen auf Mimimi-Modus, direkt unmittelbar, nachdem sie es hinter sich gebracht hatten und dennoch, sagen wir mal, etwas gedämpft unterwegs waren. Das hatte vielleicht auch mit der Stellplatzsuche, den Umständen und einer grenzenlosen Ermüdung zu tun. Ab dafür!
So, herzlich willkommen zu Part 3 unserer kleinen transalpinen Reise, die gestern ihren Abschluss gefunden hat. Wir waren gestern dann nicht mehr so ganz in der Verfassung, die Folge unmittelbar wie sonst abends noch aufzunehmen, was mehrere Gründe hatte. Einerseits wollten wir den Abend so ein bisschen genießen, andererseits hatten wir aber auch leider Großteile des Nachmittags ein bisschen damit zu kämpfen, einen Campingplatz zu finden. Wir sind jetzt auch gar nicht aktuell in Riva oder Umgebung, sondern wir sind eher im Süden vom Gardasee in Manerba und haben uns gedacht, wir lassen das vielleicht einfach eine Nacht noch dazwischen und rekapitulieren nochmal Etappe 5 und 6. Wir sitzen sozusagen in der Sauna. Es ist nämlich hier auch tagsüber, wenn man nicht läuft, sehr, sehr heiß. Und aufgrund des Geräuschpegels am Campingplatz haben wir uns jetzt entschieden, das drinnen hier aufzunehmen in unserem Sunlight Camper. Und genau, deswegen, ja, wir springen nachher auf jeden Fall mal noch in den See, glaube ich. Etappe 5, Felix. Wie war das? Es ging so weiter, wie wir eigentlich aufgehört hatten. Also natürlich der Streckenpunkt sowieso, aber die Temperaturen waren auch sehr ähnlich.
Ja, als du jetzt die Einleitung gemacht hast, muss ich erstmal überlegen, was war denn Etappe 5? Habe ich schon wieder verdrängt und vergessen.
Ja, einfach.
Genau. Das vergisst man so schnell. Nee, war extrem warm.
Ja.
Und auch wieder dieser Fahrradweg am Anfang, der macht einen einfach mürbe. Und deswegen hatten wir uns ja
am
wirklich...
Am Anfang? 25 Kilometer ging es direkt weiter.
Die erste Hälfte. Na gut. Die erste Hälfte. Der macht einen schon ein bisschen mürbe,
ja.
Mental auf jeden Fall. Und deswegen hatte man sich so umso mehr gefreut, in die Berge zu laufen, um dann halt eher festzustellen, dass das nicht ging.
Ja.
Und ich glaube, das war dann erstmal mental so, okay, muss ich jetzt wirklich weiter diesen Fahrradweg laufen? Und jetzt ist es ja schon so, wir freuen uns mehr auf Abwechslung und einen Berg, anstatt auf dieses öde, flache Laufen aus Asphalt, was wir, wie wir in der letzten Folge schon festgestellt haben, wo wir ja eigentlich herkommen.
Ja, ja. Für mich war es so, wir hatten Tim einmal gesehen, muss man vielleicht noch kurz sagen, an dem Tag morgens, also klar zum Start, aber dann auch bei Kilometer, ich weiß gar nicht mehr, 11, 12 rum 12. war das, glaube ich. Und danach haben wir eigentlich direkt gesagt, wir machen die 25, 26 oder so, war glaube ich der Plan, wenn ich mich nicht täusche.
Genau.
Und der erste Teil ging sehr gut, aber es ist natürlich so wirklich halbstündlich steigen da die Temperaturen und da gibt es nicht viel Schatten. Und mir hat das auch da an dem Tag ziemlich zugesetzt. Ich war sehr, sehr froh, als wir dich per Kilometer 26 da gesehen haben, hier auf diesem Parkplatz hinter diesem Restaurant, Pizzeria. Das war ziemlich cool eigentlich. Und ich weiß auch noch, da hast du hast das Foto gemacht mit der kalten Erdinger alkoholfreie Flasche im Genick. Wir hatten keine Kühlpacks dabei. Learning für die, vielleicht für die nächste, für das nächste vergleichbare Projekt, falls es jemals sowas geben wird, Kühlpacks oder sowas mitnehmen, weil das ist echt
ein Eisbeutel.
Eisbeutel so auf die Stirn ins in den Nacken, das war wirklich, ach, das hat sich so gut angefühlt. Und da haben wir, glaube ich, schon war mal eine Stunde ungefähr Mittagspause.
Über eine Stunde 15.
Stunde 15 hatten wir Mittagspause, genau. Bevor wir dann mit den Stöcken sozusagen los wollten.
Genau, und das fand ich war ja so ein Ding, ich fand nach einer halben, dreiviertel Stunde hat man es so gemerkt, ah, der Körper ist jetzt wirklich ein bisschen am Erholen, so du bist nicht mehr so krass am Schwitzen, du irgendwie, es war einfach erholsam. Ich konnte auch was essen, das war alles cool und ich habe mich wirklich, also bei allem Respekt, wir haben ja diese, neben uns war ja direkt diese Felswand, die wir erklimmen mussten und darüber. Respekt, ja, aber ich habe mich wirklich auf diese Abwechslung gefreut. Und ich wusste so, du hast ja gesagt, Felix, die Kirche und da geht dann dieser Einstieg gleich los. Und das war
du
ja
wolltest halt einfach nur nicht laufen und endlich mal wieder gehen.
Ich wollte einfach mal wieder gehen, mit Stöcken auch.
Ja.
Und dachte mir, ja, okay, geil, jetzt machen wir das. Und dann oben hast du ja auch eine Route ausgesucht, wo wir an einigen sehr schönen Seen vorbeigekommen wären. Da habe ich mich auch drauf gefreut, das zu sehen. Und da wurden wir relativ schnell gecrashed. Also ich bin echt nach dieser Pause top motiviert wieder los. Und es war, glaube ich, nicht mal ein Kilometer oder so, 600 Meter so. Dann sind wir erstmal nochmal von einem Warnschild, da haben wir auch nochmal kurz abgestoppt, ein Warnschild vor den Bären und wie man sich zu verhalten hat. Das haben wir uns nochmal kurz zu Gemüte geführt.
Genau, auf den Boden legen und nichts machen.
Ja, das ist ungefähr. Wenn der Bär sich aggressiv zeigt, bitte nur auf den Boden legen, nichts machen. Hände ins Genick. Also, okay, ob das dann die beste Idee ist, ich weiß es nicht so.
Ja, vor allem steht da ja auch noch, da haben wir so ein bisschen drüber gewitzelt auch, steht da auf diesem Schild, man soll sich unterhalten.
Ja.
Und wir haben uns ja all die, also ihr wisst ja alle, dass Philipp gern redet.
Ja.
Aber wir haben uns ja all die Etappen davor nicht unterhalten.
Nee, wir nicht
und wir mussten uns ja zwingen und Themen erörtern, über die wir dann sprechen. Und jetzt ist ja das Verhältnis zwischen Philipp und mir so gut, dass wir eh relativ viel von unserem Leben wissen. Da gibt's dann halt irgendwann auch nicht mehr so viele große Themen, die man gemeinsam sezieren kann.
Ja, ja. Können wir später noch erzählen, wir haben trotzdem versucht, Gesprächsthemen zu finden, um uns bemerkbar zu machen, weil irgendwie so ein bisschen, ich meine, klar kann man über Wahrscheinlichkeiten sprechen, wie oft passiert sowas und so weiter und so fort, aber am Ende des Tages, so ein Schild steht ja nicht umsonst da und dann irgendwie so ein bisschen so ein komisches Gefühl hat man auf jeden Fall schon. Aber wir kamen ja gar nicht so weit, weil nur wenig nach dem Bärenschild gab es ja nochmal zwei weitere Schilder, wo wir dann professionell, wie wir sind, mit Google Translator erstmal schauen mussten, was steht da drauf. Und da war dann schon klar, dass man diesen Weg nicht weiter beschreiten soll, wegen Steinschlaggefahr. Und dann haben wir gesagt, okay, das muss jetzt nicht sein, glaube ich. Dann hatten wir aber auch erstmal gar keinen Plan B. Tim, du warst, glaube ich, schon... Du warst schon wieder losgefahren und musst uns umdrehen, glaube ich sogar. Ja, weil wir gesagt haben, lass uns mal kurz treffen, weil wir wissen gar nicht, wie wir es gerade weitermachen sollen.
Genau so war es. Ich war schon auf dem Weg
du warst schon
zum nächsten Verpflegungspunkt. Und man muss dazu sagen, du erwähntest gerade die Seen.
Ja.
Die Verpflegung wäre an den Seen gewesen und ich habe mich auch schon auf die Seen gefreut.
Ja.
Und musste halt wieder umdrehen. Das heißt, musste. Also ich bin dann, nachdem der Anruf kam, wir kommen nicht weiter, wieder umgedreht. Und dann haben wir gemeinsam die Etappe dann anders, alternativ geplant.
Ob sie besser war, wissen wir nicht, aber da haben wir die Stöcke auf jeden Fall dir gegeben wieder und sind dann 10 Kilometer bis zum nächsten Punkt, bis zum nächsten Einstiegspunkt sozusagen.
Aber Gott sei Dank hast du eine Alternative gefunden, wie wir diese 10 Kilometer zu dem nächsten Einstieg zurückgelegt haben, weil die Option A wäre ja gewesen, wir gehen wieder zurück auf diesen Radweg und die Option B war, wir konnten uns rechts an diesem Fluss halten, was zum Teil schattig war, was auch ein bisschen trailiger war, wo man so ein bisschen andere Schritte und man war einfach abgelenkter irgendwie oder konzentrierter, ich weiß gar nicht genau. Das war irgendwie sehr angenehm, muss ich sagen, weil die 10 Kilometer fand ich sind gut vergangen eigentlich.
Die sind extrem gut vergangen, ja. Tatsächlich. Und da, wir haben uns ja trotzdem auch bemüht, mehr zu reden.
Ja.
Und das war dann tatsächlich eine schöne Abwechslung, bis wir dann Tim wieder nach 10 Kilometern gesehen haben.
Genau. Am nächsten Berg.
Ja, vor dem nächsten Berg, da hast du dann schon wieder die Campingstühle aufgebaut, was sehr, sehr cool war. Konnten wir uns nochmal kurz hinsetzen. Bisschen Nahrung und Flüssigkeit aufnehmen und dann die Stöcke nehmen, um dann da hochzugehen. Und der Weg, muss man ja sagen, der ist ja unten schon ausgeschildert und auch auf dem allerersten Schild stand ja auch der Ort angeschrieben, wo wir hin wollten. Unterwegs gab es noch andere Schilder, die wohin gedeutet haben, aber ich weiß noch genau, bei diesem einen Schild, bei dieser einen Weggabelung, wo du denkst, aha, okay, das muss ja der Hauptweg sein, da liegen Steine, das sieht irgendwie so mini-wegmäßig noch aus. Und dann sind wir erst schon um die Kurve gegangen und haben auf der Uhr dann gesehen, nee, das soll jetzt hier links lang gehen, wo man nicht wirklich das Gefühl hatte, dass das noch ein Weg ist, das sah eher einfach nur aus wie Unterholz. Und wir sind da nicht sehr schnell vorangekommen. Was hatten wir mal auf dem Kilometer, weil das auch brutal steil war und dann war es in diesem, es war zwar nicht in der Sonne, aber so durch diese, es war sehr schwül einfach da unter diesem Blätterdach. Also geschwitzt haben wir wie sonst noch was, einfach nur runtergelaufen.
Also ich hatte ja einmal, bevor wir da waren, so einen richtigen Schweißausbruch, wo ich dann auch ein Gel nehmen musste, weil es in kurzer Zeit mal nicht so gut ging.
Ja.
Und es war brutal drückend und schwül und einfach nur heiß und dann gehst du da einen Weg, den es eigentlich nicht gibt. Also klar ist er irgendwo eingezeichnet, aber man sieht, dass dieser Weg
länger nicht benutzt worden
ist. Ganz, ganz, ganz lange nicht mehr benutzt worden ist und die Schilderung auch nicht mehr da ist.
Nee.
Und es war ja wirklich ein bisschen spooky, muss ich sagen, teilweise.
Einmal mal ein komisches Geräusch aus.
Ja.
Da sind wir beide mal kurz stehen geblieben.
Mit den Stöcken geklappert.
Ja.
Das war schon irgendwie ein mulmiges Gefühl. Da konntest du auch wirklich nicht laufen, weil du bist ja auch einfach auf Steinen da irgendwie...
Ja.
Halb nicht geklettert, das wäre jetzt übertrieben zu sagen, aber Es war jetzt nicht breit.
Nee, das war sehr schmal, so lose Steine. Einmal ging es ja an so einer Klippe da lang und so. Das war schon irgendwie, ja.
Da waren wir noch froher, den Tim dann am Ende dieser Etappe zu sehen, um einfach wieder in der Zivilisation zu sein und nicht irgendwo, keine Ahnung, im Nirgendwo. Du weißt gar nicht, wo du bist. Es gibt auch keine anderen Wege noch. Du kannst da nicht mehr runter, kannst auch nicht mehr zurück. Und läufst da einfach durch den Wald gefühlt. Und warst dann froh, wenn du die erste Straße wieder gesehen hast.
Und der, also wir waren dann bei dir, Tim, was waren das noch, so 9 Kilometer vor Ende oder so?
Das waren 8. Oder also 8 Kilometer, also der Aufstieg für euch war knapp 8 Kilometer, also Laufstrecke. Und ich glaube, dass die Schlussetappe waren dann 12 und wir hatten überlegt, also die Schlussetappe, also der Schlusspart der Etappe waren 12 und wir hatten überlegt, hey, machen wir nach 5 Kilometern, 6 Kilometern nochmal eine Pause oder nicht? Und ihr habt gesagt, nee, laufen wir durch. Und dann habt ihr dann knapp 12 Kilometer am Stück gemacht.
Das weiß
Kannst
ich
du dich nicht mehr daran erinnern?
Nee, kann ich wirklich nicht mehr daran erinnern.
Ich weiß noch, dass wir Tim
das
gesehen
haben. Das Ende am See.
Wo wir dir noch gesagt, wir laufen woanders hin.
Ganz genau.
Das kann ich mich schon noch daran erinnern, aber ich weiß nicht mehr, wie lange das war. Ich weiß, dass wir da oben noch mal kurz bei dem Brunnen waren.
Genau, in dem Brunnen in diesem Dörfchen, was total eigentlich cool war. Das sah ja total aus wie so ein ganz altes, kleines Städtchen. Das war eigentlich, wenn man noch ein bisschen mehr Puste gehabt hätte und nicht diesen Zeitdruck, weil durch diese ganzen Umplanungen und wie gesagt, der Hardcore-Kernaufstieg waren ja eigentlich nur 4 Kilometer, in denen du diese kompletten Höhenmeter gemacht hast, was halt dazu geführt hat, dass du teilweise wirklich so riesen Steinblöcke oder hoch bist und auch sehr diese Serpentinen war ja, oder manchmal fast gerade hoch, kommst da wirklich nicht gut voran. Ganz unten war es ja sehr, sehr loser Boden, wo du wirklich auch gucken musst, dass du nicht rutschst. Also du hast einfach unfassbar lange für diesen Aufstieg gebraucht und dann irgendwann war ja klar, wir sind voll hinter unserem Zeitplan, aber wir haben auch dann irgendwie relativ schnell gesagt, wir wollen auf jeden Fall diese Etappe so fertig machen. Wir wollen jetzt nicht noch irgendwie Kilometer auf den nächsten Tag drauf schieben. Zumindest minimieren. Ja, also nicht noch mehr. Und ich glaube, was waren es dann? 48 noch?
Das ist 48,5 oder sowas haben wir, glaube ich, gelaufen. Und wir wollten zumindest auf jeden Fall die Etappe in der Nähe des normalen Ziels. Wir haben sie dann ja ein bisschen adaptiert nochmal.
Genau.
Wir wollten aber am letzten Tag jetzt auch nicht viel länger als 30 laufen.
Nee.
Und das war ja dann nochmal 48,5. Und am Ende hatten wir ja diesen Fahrradweg nach Riva gefunden, wo dann die ersten Schilder, wo es erstmal, es war wirklich schön, wo das die erste cool. Mal Riva dran stand und dachte so, geil, das wird jetzt langsam real.
Ja.
Da hat man sich schon so ein bisschen drauf gefreut, dem Ziel näher zu kommen.
Ja. Wir hatten, nachdem wir dann Tim getroffen haben und eigentlich sozusagen die Etappe 5 abgeschlossen hatten, ja noch eine ganz andere Herausforderung, die uns die Tage zuvor begleitet hat.
Ich würde da nochmal kurz einsteigen, weil eigentlich war es so, Tim wollte ja immer am Ende mit uns laufen.
Ja.
Und wir waren aber schon so, okay, wir laufen diesen Fahrradweg einfach entlang, weil es für uns das einfacher ist und er hat einen Live-Standort, aber wir haben das einfach ignoriert und dann haben gesagt, Tim, hol uns hier ab und er so, ja, ich bin jetzt noch laufen, ich wollte euch entgegenkommen. So, oh, okay.
Ja, sie haben in der Tat meinen Live-Standort ignoriert, ich deren nicht, weil zwischenzeitlich dachte ich so, warte mal kurz, wenn das so weitergeht, dann werden sich unsere Wege nicht treffen.
Nicht kreuzen.
Da war ich in der Tat aber auch schon etwas weiter vom Camper entfernt. Und auf den Weg, wo ihr dann unterwegs wart, wäre ich gar nicht von meinem Weg aus direkt gekommen. Also sprich, ich musste dann wieder umkehren und schnurstracks wieder zum Camper laufen, um die Jungs dann ganz woanders abzuholen.
Ja, wir hatten so ein bisschen zwischendurch nochmal, sind wir in uns gegangen, was machen wir jetzt? Wollen wir nochmal über diese Kuppe drüber laufen oder laufen wir vielleicht einen Kilometer mehr und dann irgendwie etwas flacher? Genau, das hatten wir nicht einkalkuliert und die schon angesprochene andere Challenge war einmal mehr die Suche nach einem Campingplatz. Das hat uns sehr begleitet. Für diejenigen, die sich vielleicht fragen, warum hat man das nicht im Vorfeld gebucht? Genau aus dem Grund, wie ja heute und auch in den letzten Episoden geschildert, es ist halt nicht so 100% planbar, ob diese Etappen so klappen, wie man sich das mal ausgemalt hat, wo man am Ende ist, ob man aus irgendeinem Grund was verkürzen muss. Und du willst jetzt auch nicht zu viel Fahrerei haben. Also idealerweise willst du ja schon schauen, dass du jetzt nicht dann irgendwie eine Stunde noch in die andere Richtung fahren musst, weil man sich so mal überlegt hatte. Aber jetzt mit Ferienzeit und so ist das schon eine echte Challenge. Und wir haben auch parallel in unseren Pausen, wenn wir wieder ein bisschen zu Kräften gekommen sind, immer am Handy parallel Leute angerufen, Campingplätze abtelefoniert am geplanten Zielort des Tages. Und einen, ich weiß nicht, hatten wir den angeschrieben? Ich weiß nicht.
Wir hatten nur angerufen. Also war keiner rangegangen.
Ist keiner rangegangen. Und dann sind wir zufällig, also wir hatten schon gesagt, wir müssen jetzt irgendwie ein Hotel, eine Pension, irgendwas, Ferienwohnung noch buchen, weil das wird so nichts mehr werden. Sind wir beim Weg eigentlich zu diesem Hotel, wo wir es schon ausgesucht hatten, an einem, was war das so, Agriturismo-Campingplatz quasi vorbeigefahren, haben gesagt, halt, schnell, Tim, wir halten mal kurz und laufen einfach nochmal hoch und fragen, ob irgendwas geht. Und dankenswerterweise war der Typ sehr korrekt. Er hat gesagt, ja, eigentlich voll, aber irgendwie einer kommt einen Tag später, nimmt den einen Stellplatz noch, hat uns dann später sogar noch eine Pizza hochgefahren. Und dann konnten wir da zumindest noch den Abend entspannt ausklingen lassen, bevor es in Etappe 6 ging.
Die auch wunderschön war.
Die auch wunderschön war, wo wir auch ein bisschen mit dem Mindset, glaube ich, reingegangen sind. Come on, das sind ja nur noch 30 Kilometer. Das kann jetzt ja wirklich kein Stress mehr sein, wenn man sonst irgendwo Mitte 40 bis über Mitte 50 Kilometer gelaufen ist.
Ja, aber auch mit dem Mindset, so ja, ein 30er machst du ja am Wochenende auch immer alleine.
Ja, klar.
Und machst du das in 4er Schnitt. Wir laufen jetzt um 9 Uhr los und wir sehen uns gleich wieder, ziehen jetzt durch und dann freuen wir uns alle auf ein kaltes Getränk in Riva,
ja.
Was dann doch nicht so war.
Das ist überhaupt nicht so, es ging ja schon los, wir haben weniger gefrühstückt schon mal, das war ja schon mal der Start eigentlich, weil normalerweise haben wir schon versucht, uns die Zeit zu nehmen, ordentlich zu frühstücken. Das war in dem Fall jetzt ein bisschen schwieriger, weil auch auf diesem Campingplatz hätte man seine was weiß ich, Semmeln oder was du da brauchst schon bestellen müssen, bevor wir überhaupt ankamen. Das war schon nicht möglich. Und wir haben deshalb Müsli-Riegel gegessen. Ich habe noch eine Banane gegessen. Wir haben natürlich uns mit Gels ausgestattet und unsere Getränke gemischt und sind dann aber losgelaufen. Und es war halt trotzdem auch schon direkt beim Loslaufen übelst heiß eigentlich. Und das andere Problem war, dass eigentlich ja netto wir ja deutlich runtergelaufen sind, was mit zerschossenen Oberschenkel, Vorderseiten auch nicht so angenehm ist, aber es war auch gerade auf dem ersten Abschnitt deutlich mehr Höhenmeter nach oben, als ich das mir gedacht habe, muss ich sagen. Und ja genau, also Felix, du hattest ja auch ein bisschen muskulär erstmal Probleme, mir hinten raus eher, die hat die Hitze ja immer mehr zu schaffen gemacht. Wir hatten einmal einen, was war das, kurz bevor wir zu Tim kamen?
20%
Berg, wo es runterging, und da mussten wir auch mal kurz runtergehen.
Ja, ich konnte es einfach, mir hat es in den Oberschenkel gezogen, ich konnte es nicht. Und da habe ich kurz, ich meine, wir haben Massagepistole und
alles dabei. Und Physio.
Klar. Ja, genau, den habe ich vermisst.
Der hat ja auch noch im Camper geschlafen.
Nee, und dann eingecremt und alles Mögliche nochmal kurz behandelt. Aber ich hatte kurze Zeit wirklich echt Bedenken, dass es an der letzten Etappe, wo du denkst so, komm, es sind nur noch irgendwie 18 Kilometer bis zum Ziel, kriegst du doch hin,
ja.
Easy. Und dann dachte ich mir so, okay, jetzt wird's nicht so easy. Aber haben wir dann ganz gut hinbekommen. Das war dann schon nochmal Herausforderung, aber auch mental. Ja, wenn du halt einfach weißt, du bist auf der letzten Etappe, du hast eigentlich nur noch 15, 16 Kilometer dann zu gehen. Du hast gerade ein paar muskuläre Probleme, die größer sind als die Tage davor. Sonst geht es dir aber gut. Dann denkst du auch so, was soll das denn jetzt?
Ja.
Und das begleitet dich dann 1-2 Kilometer, wo du ja auch sehr intensiv nachdenkst. Und dann hüpft da so ein Philipp Flieger vor dir rum. Und dann denkst du so, Junge, was machst du da?
Ich wusste, dass meine Herausforderung von Minute zu Minute größer wird, sobald es noch wärmer wird. Ich wusste nicht, das wird für mich der Killer wieder werden. Wir haben schon hier und da auch durch 2-3 kleinere Dörfchen sind wir durchgekommen. Einmal auch am Radweg parallel war dieser kleine, das war eigentlich kein Brunnen, was war das? Da war so eine Wasserleitung eigentlich nur da raus, weißt du, wo wir auch mal, kurz Haare nass gemacht haben, Cap angefeuchtet haben. Tim, dich haben wir nicht mehr gesehen quasi. Wir hatten ja einmal bei 11:12 eben diesen Stop und dann haben wir aber auch gemerkt, das wird für dich ja auch schwierig, überhaupt noch woanders hinzukommen, weil Riva parken mit dem Camper schon mal eine kleine Challenge ist. Und du wolltest ja auch mit uns zu uns laufen und dann mit uns zurücklaufen. Und das haben wir dann auch gemacht, aber deswegen war kein weiterer Stop mehr möglich. Ah, auch noch eine Geschichte, genau, weißt du noch, in dem einen Dorf. Mhm. Wir waren ein bisschen skeptisch mit Brunnenwasser, ist das trinkbar oder nicht? Aber wir haben netterweise einen italienischen Radfahrer, der da gerade auch stand, gefragt und der hat seine Radflasche aufgefüllt. Das schien vertrauenswürdig. Und dann haben wir gesagt, hey, kann man das Wasser hier trinken? Dann habe ich gesagt, ja, kann man trinken. Haben wir dann nochmal die Softflask auffüllen können. Und wir haben da gestern Abend, als wir hier essen waren, noch ein bisschen drüber philosophiert, dass man sich, glaube ich, emotionaler vorgestellt hat, anzukommen. Oder irgendwie, wie soll ich sagen, größer oder so. Das Problem war, glaube ich, dass wir einfach komplett hinüber waren, beziehungsweise jeder mit sich selber ziemlich zu tun hatte, überhaupt da anzukommen, ne? Also Schmerzen, Erschöpfung, whatever. Das heißt, man war in dem ersten Moment einfach mal froh, angekommen zu sein, dankbar auch irgendwie, aber so dieses Thema große Freude war jetzt nicht die initiale, wie soll ich sagen, Reaktion, oder?
Dafür wart ihr auch zu angenockt.
Ja.
Also es stimmt einfach.
Ja, ja. Wie haben wir ausgesehen, Tim? Du konntest es ja die letzte Nacht genommen.
Nicht gut. Nicht gut.
Nicht gut.
Also,
wir lagen auf der Wiese danach.
Kleine Anekdote dazu. Ich bin den ja auch dann, was ich hatte, glaube ich, nachher 10 Kilometer auf der Uhr oder so, entgegengelaufen. Und zumindest der Typ, den ich jetzt gerade anschaue, das ist der Felix, der guckte schon ein wenig grimmig, als ich dann fragte, kannst du mir kurz was zu trinken geben?
Da war die Stimmung ganz kurz auf dem Tiefpunkt.
Genau, was bedeutete,
junger Vater, ey.
Was bedeutete nämlich, dass sie kurz anhalten mussten, im Schatten wohlgemerkt, und mir einen Schluck Wasser abgeben mussten, habe ich gleich einen bösen Blick bekommen.
Durch meine Sonnenbrille, die du gesehen hast.
Durch die Sonnenbrille, nein. Also da hast du schon gemerkt, die Jungs sind angespannt. Also die Hitze war...
Was hast du für einen Puls gehabt bei deinen 10 Kilometern?
Sag ich nicht.
Hau raus.
Sag ich nicht. Der war nicht niedrig. Also die Sonne, die hat gesenkt, ja. Sondergleichens. Ja. Ne? Das muss man ganz klar so sagen.
Also ihr kennt das zu Hause vielleicht auch, dieses Gefühl, wenn ihr so krass, also habt ihr vielleicht auch mal so krass Sport gemacht bei großer Hitze, wo man schon so Gänsehaut bekommt, wo es so kribbelig wird. So, das ist einfach, du hast eigentlich, der Körper ist nicht mehr in der Lage, so richtig zu kühlen.
Der Körper sagt dir eigentlich, hey,
stehen bleiben wäre besser, ja.
Ja, das Schwierige war halt an dieser Situation, und ja, da war die Stimmung ganz kurz, aber es gehört ja auch dazu bei so einem Trip. Wir waren halt 1 Kilometer vorher, haben wir eine kurze Pause gemacht.
Ja.
Und dann, wir brauchen aktuell, oder bei dieser Tour haben wir immer so ein Dreiviertelkilometer bis 1 Kilometer gebraucht, um wieder ins Rollen reinzukommen, ja, muskulär.
Ja, ja.
Und dann steht der Tim da ganz im Schatten und sagt, ich brauche Wasser. Du bist gerade ins Rollen gekommen, willst eigentlich nur noch beenden. Und denkst du so, nein.
Aber ich habe Wasser bekommen.
Yeah. Ich habe den nicht im Trockenen.
Ganz genau.
Ganz genau. Ich fand es aber auch trotzdem spannend. Dann, ich meine, nach 1 Kilometer, Tim, als du da mit uns gelaufen sind, waren wir dann am See, circa. Aber auch da, diese letzten 3 Kilometer am See konnte man nicht genießen, sondern man war dann so im Tunnel zu sagen, man möchte das jetzt einfach zu Ende bringen, man möchte jetzt fertig sein, man möchte diese Tour beenden. Und egal, du hast nicht auf die Uhr geschaut, du hast nicht auf den Puls geschaut, sondern einfach das, was im Körper noch war, rausbringen.
Ja.
Also da ging es nicht so, okay, lass uns langsam und easy finishen, sondern einfach laufen, laufen, laufen. Jetzt mal provokant gesagt, ohne Rücksicht auf Verluste.
Wir sind auch einfach durch die Meute gelaufen an der Strandpromenade. Wir einfach
aber
durch.
Dazu muss ich noch sagen, ihr seid ja auf dem Radweg, oder wir sind ja auf dem Radweg gelaufen, weil auf dem normalen Promenadenweg wäre es schwierig, sehr schwierig gewesen, da durchzukommen. Da waren recht viele Leute, war ja auch ein Sonntag.
Ja.
Und man hat schon hier und da von den Fahrradfahrern, zumindest mir ist es aufgefallen, ein paar böse Blicke bekommen, so nach dem Motto, was macht ihr denn hier auf unserem Radweg? Man muss dazu aber sagen, man war teilweise schneller als die Radfahrer unterwegs, also uns hat kein Radfahrer überholt oder so, wir haben keinen Radfahrer blockiert, wir haben uns im gleichen Tempo fortbewegt wie die Radfahrer.
Ja. Nee, und dann war man einfach nur noch so, komm, 2 Kilometer, 1 Kilometer, und dann warst du im Ziel und standst in Riva. Aber da kam jetzt keine große Freude die letzten 3 Kilometer. Und auch als du dann da lagst, kam keine Freude auf, zu sagen, so, ey, krass. Oder keine Emotionalität, dass du verarbeiten konntest, was du in den letzten 5, 6 Tage dort ja auch gemacht hast. Aber wir waren wahrscheinlich einfach zu fertig, um das direkt zu verarbeiten.
Ja.
Jetzt einen Tag später freue ich mich ein bisschen mehr, aber es ist trotzdem noch nicht so, wie ich es mir vielleicht vorgestellt habe.
Ich habe mir kurz den Rückweg angeschaut. Vorher saßen wir doch draußen, haben wir geguckt, wie lange brauchen wir denn morgen zurück im Auto? Und dann sagst du, kennt ihr ja, euer, was auch immer euer Handyanbieter ist, diese Karte, wo auf einmal so ein fettes Gebirge dazwischen ist, wo der Weg durchgeht, was halt die Alpen, wo ich dachte, oh krass, das sind wir gelaufen, das ist ja schon eigentlich schon ganz gut, wo du auch diese Distanzen nochmal anders siehst, so bis Bozen und so, und ich so, boah, Bozen ist da, Alter, das ist ja übelst weit weg noch.
Ja. Also klar, wenn du Revue passieren lässt, was du da gemacht hast, du bist 47 Kilometer, bist einmal 55 Kilometer am Tag gelaufen, bist über Timmels auch gelaufen, das sind alles schon für sich Wahnsinns Themen, wo man sich selbst schon überlegt, so, okay, habe ich geschafft, und bringt einem schon sehr, sehr große Freude.
Ja.
Aber es war jetzt kein Gefühlsausbruch, als wir im Ziel waren, wie man sich das vorstellt, ja, dass man da in die Knie sackt und die Tränen fließen oder man Gänsehaut bekommt. Da muss man auch einfach ehrlich sein. Das war es dann einfach nicht.
Im Grünstreifen, im Schatten, erstmal eine halbe Stunde, bis man so halbwegs wieder bei Sinnen war, sag ich mal.
Also es hat länger gedauert.
Länger
gedauert als sonst, aber ich denke, das war auch der Hitze geschuldet, bis ihr wieder bei klarem Verstand wart. So schimpfig das ist einfach mal, ich inklusive. Ja, weil es eine sehr schwere Etappe zum Schluss war, aufgrund der Hitzepunkt.
Ja,
nicht nur Hitze, sondern auch einfach immer wieder das Thema Vorbelastung, aber auch Mindset.
Ja.
Mindset macht schon so viel aus, weil wir waren im Ziel, und wenn du dir vorgestellt hast, 2 Tage davor sind wir dann nochmal 25 Kilometer gelaufen.
Ja, ja, ja.
Ich hätte es mir nicht vorstellen können, dass wir nochmal 25 Kilometer laufen. Aber wir sind natürlich auch mit dem für uns entspannten Mindset reingegangen, wie wir vorhin erzählt haben. 30 Kilometer.
Das ist kein Stress mehr.
Easy. aber man unterschätzt das trotzdem, was das bei der Hitze dann ausmachen kann. Und wie lang dann halt 3-4 Kilometer am Ende noch sein können. In dem Bereich.
Ich bin schon gar nicht mehr sicher, ob wir es vorher auf Insta gesagt hatten oder hier jetzt im Podcast. Also wir sind aktuell nicht in Riva, sondern eben im Süden des Gardasees. Wir waren heute Morgen eine Runde laufen, werden hier noch einen schönen Nachmittag verbringen, werden später aber noch nach Riva fahren, weil wir da auch uns mit Christian Scheler vom Schloss Elmau verabredet haben auf ein Abendessen. Der fährt gerade noch mit dem Rad runter. Wir haben ein paar Status-Updates bekommen. Denen ist auf jeden Fall auch heiß. Also auch auf dem Rad ist es offensichtlich sehr heiß. Bin gespannt, was die nachher zu erzählen haben. Und ansonsten, genau, werden wir hier noch ein bisschen
chill,
den See genießen. Werden jetzt nochmal was Mittagessen. Das ist auch krass. Wir waren heute Morgen ja wirklich entspannt laufen, 7,5 Kilometer. Ja. Und ich glaube jetzt, so wo du auch Mindset hast, du auch gesagt, Felix, es hat oft mit Mindset zu tun, aber und auch mit Erschöpfung. Wir hatten jetzt ja ein bisschen Zeit, das mal sacken zu lassen. Und wir mussten jetzt heute nicht schon wieder, jetzt, keine Ahnung, bei Kilometer, was weiß ich, wo wir sonst heute schon wieder wären. Ich habe jetzt wieder Appetit langsam. Also manchmal hast du ja wirklich gegessen, weil du weißt, du musst was essen. Eigentlich hast du gar keinen Hunger. Also Bedarf ja, aber irgendwie keinen Appetit. Und du musst irgendwas jetzt noch essen, damit du am nächsten Tag halbwegs wieder in der Lage bist, das anzugehen. Aber ich habe jetzt wieder Appetit, ich habe Hunger. Frühstück ist noch gar nicht so lange her bei uns, weil es ein spätes Frühstück war, weil wir davor erstmal ohne Wecker geschlafen haben, dann laufen waren. Ich habe jetzt so Bock auf Mittagessen. Und ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort fast, würde ich sagen. Es sei denn, ihr habt noch eine coole Anekdote, die ihr mit einstreuen wollt.
Der Sunlight Camper hat sich sehr gut gefahren.
Ja, der
sorry, genau, ich hatte dich ja vorhin unterbrochen.
Ja, weil die Story auf Instagram wir hatten auf Instagram nämlich so ein bisschen auch erzählt, was wir so verbraucht haben an Produkten, was für Mengen etc. Und wir wollten natürlich auch über das Fahrzeug sprechen, was uns dankenswerterweise von Sunlight zur Verfügung gestellt wurde. Und ich kann da gar nicht mitreden, wenn dann noch Felix, der den Camper sozusagen abgeholt hat zu unserem Startpunkt. Am meisten sind aber tatsächlich ja am Ende Tim gefahren, und zwar jetzt täglich die letzten 6 Tage unseres Trips.
Ja.
Wie ist da dein Feeling so?
Anfangs gewöhnungsbedürftig.
Aber dein privates Auto ist doch genauso groß. Auch,
nicht 7 Meter lang. Nicht 7 Meter lang. Aber für alle die sich sagen, Mensch, ich weiß nicht, vielleicht ist das zu groß, vielleicht ist das sowas zu breit. Ja, man denkt es anfangs, ja, man muss sich anfangs dran gewöhnen, aber ich kann euch ich kann euch soweit sagen, nach ein paar Tagen geht's.
Mhm.
Also dann ist man drinnen im Game.
Mhm.
Klar, man muss immer mit Bedacht vorgehen, links, rechts schauen, da kann es vielleicht hier und da ein bisschen enger werden, oder das Thema Heck schwenkt aus, ist auch immer sehr beliebt, was gerne unterschätzt wird. Ansonsten ist man jetzt aber so weit drin, dass sich die Kiste fast fährt wie ein Auto. Ja, und eigentlich sehr entspannt fährt. Das muss ich ganz klar sagen. Automatik hat er. genau, ich denke mal, oder nicht, ich denke mal, es wird ja auch noch eine Roomtour geben. Da könnt ihr das von innen euch auch nochmal anschauen, wie wir hier so gehaust haben. Aber es ist schon ein nettes Gefährt.
So, Philipp, jetzt bist du wieder da. Jetzt, ich kann euch sagen, er lacht jetzt auch wieder mehr als in seinen Videos.
Ich bin wieder zurück in Regensburg. Ich bin, wie soll ich sagen, ein bisschen, ich fühle mich wieder frischer. Man fühlt nicht mehr so diese Schwere muskulär, nicht mehr so diese Schwere mental auch. Also das soll jetzt gar nicht zu negativ klingen, aber ich sag mal so, dass war ja für Felix und mich und auch für Tim in der Konstellation nicht zu vergessen, ein Novum bislang. Wir haben sowas noch nie gemacht, so ein mehrtägiges Sportevent, selbstgeschaffenes Sportevent oder Herausforderung, wie auch immer. Und dementsprechend waren viele Dinge dabei, die man halt eigentlich nicht wirklich abschätzen konnte, wie das wird. Also die muskuläre Belastung, klar, man wusste schon, das wird wahrscheinlich wehtun, aber wie es am Ende wird, auch wie die Routenführung teilweise verläuft, das merkst du dann erst, wenn du es halt machst und was das auch mit dir mental macht, wenn du jeden Tag irgendwo relativ nah an deinem Leistungsmaximum unterwegs bist und weißt, am nächsten Tag, da wird es ja nicht besser. Da wird es im Worst Case, wird es vielleicht sogar schlimmer werden, weil irgendeine krasse Etappe, Stichpunkt Timmelsjoch, ansteht oder du weißt, wir haben einfach 55 Kilometer an Meran Richtung Bozen vorbei bei 35 Grad ohne Schatten. Da weißt du auch, das wird jetzt nicht nur Spaß machen. Ja? Und das war schon irgendwann so, glaube ich, dass Felix, ich, dass wir schon ja einfach am Limit waren in vielerlei Hinsicht und jetzt so mit ein, zwei Tagen Abstand, mit einem neuen Haarschnitt, vorher beim Physio und so, dann denkt man sich so, ja, man ist langsam wieder, fühlt man sich wieder ein bisschen frischer und kann Treppen schon wieder hochrennen. Das ist erstaunlich, dass man mit, was haben wir, Montag sind wir angekommen, nee, Quatsch, Sonntag sind wir angekommen, heute ist Mittwoch, dass das so schnell geht, hätte ich nicht gedacht, weil ich glaube, viele von zu Hause, also gibt es bestimmt auch einige, die natürlich schon Ultras gelaufen sind. Das war ja für mich insofern, naja, was heißt Ultra-Premiere? Ich bin schon mal einen 45-Kilometer-Lauf auch zur aktiven Zeit noch gerannt. Jetzt waren natürlich ein paar Läufe dabei, die über die Marathon-Distanz gingen, also alle bis auf die Schlussetappe so. Dass du dann am Anfang direkt nach Etappe 1 von Garmisch aus über dieses Marienbergjoch, da hast du ja schon gedacht, meine Güte, das waren ja auch dann über 50 Kilometer, 15,5 oder so. Wie soll ich mich morgen auch nur einen Schritt bewegen können? So dieses typische Marathon-Feeling von den Beinen her, wo du dachtest, boah, es ist unmöglich. Und dann geht es jeden Tag schon irgendwie. Und dann denkt man sich aber, dass sich das ja dann aufsummiert, dass du da wahrscheinlich 3 Wochen brauchst, bis du dich normal bewegen kannst. Und dem, muss ich sagen, ist nicht so. Ich fühle mich jetzt nicht, also ich fühle mich weit entfernt davon, zu sagen, oh ja, mach mal, lass das nochmal machen, so. Aber eigentlich so ganz gut. Es tut jetzt im Alltag nichts mehr weh. Das ist echt erstaunlich. Was man noch ein bisschen sieht oder was wir vor allem am Montag haben wir es gemerkt. Montag waren wir ja dann, du hast die Stellplatzsuche schon angesprochen, da können wir vielleicht nachher nochmal auch tiefer drauf eingehen. Wir hatten ja auch das Problem, dass wir eigentlich 2 Tage in Riva noch verbringen wollten. Das war nicht möglich, trotz der vielen Tipps aus der Community, also vielen lieben Dank an alle von euch, die da super fleißig Ideen hatten, Campingplatz hier, Campingplatz da. Wir haben die alle abtelefoniert, wirklich, wir haben alle abtelefoniert. Ich glaube, 20 reicht nicht, 25 und alle gesagt, voll. Baden-Württemberg, Bayern, Italien, überall Ferien und natürlich auch viele aus dem Ausland generell noch da, holländische Kennzeichen, teilweise skandinavische Kennzeichen, das war Wahnsinn. Das heißt, wir sind auf die Südseite gefahren, südwestlich nach Manerba, was von Riva ja auch nochmal knappe Stunde 40 ist mit dem Auto, also ist nicht der nächste Weg. Da haben wir dann nochmal eben einen Campingplatz gefunden, den Felix eben auch sehr gut kennt, weil er da schon zu Kindertagen immer häufig war. Und da haben wir dann gemerkt, auch einen Tag danach, wir waren ja noch ein bisschen auslaufen, aber dass unsere Füße, die sahen richtig geschwollen aus. Also so einfach irgendwie, wie soll ich sagen, einfach dicker, unförmiger. Also dass wahrscheinlich du über so Tage, ich kann es gar nicht beschreiben, wahrscheinlich, schreibt uns mal, vielleicht ist das bei Leuten, die schon Ultras gemacht haben, auch so, dass die einfach voluminöser aussehen sozusagen und wahrscheinlich irgendwie dieser Abtransport oder, ich will jetzt nicht sagen, dass es eine Schwellung ist oder eine Entzündung. Wie gesagt, meinem Fuß geht's gut oder den Füßen, aber irgendwie ist das einfach aufgefallen, mag auch mit den heißen Bedingungen zusammenhängen und dann, wie gesagt, die Tage zuvor, dass du ja dann, reine Aktivitätszeit waren es ja immer irgendwo zwischen 4 und vielleicht 6 Stunden bis auf die letzte Etappe, die kürzer war. Aber insgesamt länger unterwegs bist du ja. Wir sind ja immer so 9:30 circa gestartet. Und wenn es gut lief, waren wir um 5 fertig. Und wenn es schlecht lief, waren wir noch nicht mal um 6:30 fertig. So, du warst schon lange einfach unterwegs. Und ich glaube, dass das irgendwie zunächst mal temporär Spuren hinterlassen hat.
Also sagen wir mal so, mein Gesamtverständnis hält sich ja sowieso schon in Grenzen. Ich habe so unfassbar viele Fragen, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber weil wir ja eben bei Tim waren, der ja nochmal den Camper angesprochen hat, das ist ja auch schon eine Herausforderung, wenn man zu dritt dann in dem Camper ist, logischerweise, und es ist warm. Da
Ja.
sind wir ja auch dann gleich bei unserem ersten Partner für unsere heutige Folge, nämlich bei AidSleep. Also du hast ja gesagt, es ist richtig heiß, ja, also sommerlich heiß. Und dann in einem Camper, wie war denn das beim Schlafen?
Das war, also für uns war das wirklich auch rückblickend, muss man sagen, das beste Mittel der Wahl, weil ja am Ende wirklich nicht alle Pläne aufgegangen sind, so mit Streckenende und so. Und das hat ja halt die Flexibilität gegeben, kurzfristig was Neues zu suchen. Aber klar, wenn du natürlich mit diesem Camper logischerweise nicht im Schatten den ganzen Tag stehst, sondern Tim ja uns begleiten musste bei, wie gesagt, bis zu 35 Grad, der war natürlich ziemlich warm und das kühlt zwar in der Nacht ab, aber wenn du dich ins Bett legst, ist es ja noch nicht so kühl. Das heißt, da war es schon relativ warm drin. Und wenn du dann halt einfach erledigt bist, eigentlich pennen möchtest und den Schlaf auch brauchst zur Regeneration, ist das natürlich schon nicht gerade förderlich, wenn es da drin halt subtropische Temperaturen hat und du denkst, du wirst da noch gebraten so.
Ja, das ist ja logisch. Nach so langen Temperaturen bleibt der Körper ja auch bei Abendhitze dann länger warm. So, jetzt kannst du nicht runterkühlen. Regeneration, leidet die dann nicht enorm?
Die leidet total. Also ich hatte dann dort mir gedacht, wie schön es zu Hause ist mit dem Pod 5 von AidSleep, der ja wirklich individuell auf ja auf dein Körperverhalten angepasst sozusagen ja dein Bett entsprechend runterkühlt und das geht ja bis zu also theoretisch bis zu 13 Grad runter. Das ist ja wirklich krass und dementsprechend würde sich natürlich auch die Körperkerntemperatur schneller anpassen und der Schlaf wäre natürlich effektiver. Ja, auch die ganzen Sachen, wie gesagt, diese Stressmarke, du kannst es ja mit diesen ganzen Tracking-Tools, mit Whoop, ich habe jetzt auch mal eine Polaruhr wieder ausgepackt, weil die einfach einen längeren Speicher hat für diese Routenführung sozusagen. Und auch wenn du die vergleichst, das ist es ja identisch. Du siehst, dass du einen höheren Puls hast und all das, das senkt sich natürlich mit AidSleep und dem Pod 5. Schlaf sage ich schon, wie sagt man denn? Atemfrequenz ist so ein Klassiker. Und ja, auch die Schlafphasen verändern sich dementsprechend. Also den hätte ich mir dort gerne gewünscht, das wäre aber für den Camper nicht praktikabel gewesen. Wir hatten auch nicht immer Strom nachts, muss man sagen.
Ja gut, also die Temperatur passt sich ja mit dem AidSleep-Pod automatisch an und damit hast du ja die ganze Nacht optimale Temperatur zur Regeneration. So, jetzt habt ihr aber eine Alpenüberquerung gemacht und jetzt ist heißer Sommer. Ja, also da passt es natürlich eigentlich perfekt, ja, weil AidSleep ist dann einfach schon ein Gamechanger, wenn es um Regeneration geht. Das ist schon mal klar dann, ne?
Ja, genau. Also ich glaube, für all diejenigen, die jetzt gerade in der Marathonvorbereitung sind, das ist ja Marathon-Hochphase und auch in Deutschland sind die Temperaturen ja jetzt nicht gravierend anders. Es ist auch hier unfassbar warm. Barbara trainiert ja auf dem Berlin-Marathon, Felix trainiert noch auf dem Chicago-Marathon. Der wird jetzt sicherlich vielleicht ein paar Tage easy machen, aber grundsätzlich möchte er Chicago laufen. Da ist es natürlich super, wenn man sowas zu Hause hat und dementsprechend zwar, ja, gezwungenermaßen bei den Temperaturen nun mal trainiert, die jetzt halt gerade vorherrschen, aber zumindest das Schlafen einfach optimiert ist, sodass eben auch die Ruheherzfrequenz, HRV, Atemfrequenz etc., Durchschlaf, Konstanz und so weiter nahezu am Optimum sind.
Ja, ohne guten Schlaf keine Bestzeit, auch nicht mit dem Bestzeit-Podcast.
Auch nicht mehr Bestzeit-Podcast. Das Gute ist natürlich, wenn ihr den Pod 5 von AidSleep bestellt, dann könnt ihr das 30 Nächte risikofrei für euch einfach mal ausprobieren. Und ja, das Ganze gibt es ja bei uns in den Shownotes entsprechend verlinkt. Der Link, ja, das habe ich erst nicht gefunden hier, den Link, den kennt ihr aber natürlich schon, weil AidSleep ja schon zweimal bei uns hier als Werbepartner zugegen war. AidSleep.com/ Bestzeit und mit unserem Code Bestzeit erhaltet ihr eben noch 350 Euro Rabatt auf den Pod 5 Ultra.
Sag mal, und dann habe ich ja eine Menge Fragen wegen dieser Campingplatzsituation und Hotels und so weiter und so weiter. Warum habt ihr nicht einfach stumpf Dinge durchgebucht?
Ja.
Ja, und dann einfach, keine Ahnung, 10, 20 Kilometer Fahrt, whatever, in Kauf genommen, weil ich verstehe ja den Ansatz, dass man nicht weiß, wie weit man tatsächlich kommt. Also da war ja doch eine Unsicherheit drin, weil ihr seid alle noch nie so lange gelaufen, noch nie so viel am Stück gelaufen und so weiter und so weiter.
Kannst auch aber diese Bergsachen ganz schwer einschätzen. Also genau, wir haben ja davor dieses Aufsteigen, Absteigen, geschweige denn Stöcke, wir haben die Stöcke original verpackt, das erste Mal dort verwendet. Die
exactly
haben,
like you.
Genau, don't even do this at home. Also wir hatten erst gesagt, ohne Witz, wir hatten wirklich gesagt, wir brauchen keine Stöcke. Also wir hatten gedacht so, wir haben es geplant, so Karten hier, Routenführung, dies, das. Die Wege, die da angezeigt waren, hat man gedacht, die kann man schon einigermaßen belaufen oder begehen. Natürlich ist einem klar, ab einer gewissen Höhe alles schwieriger so, aber das sah jetzt ja erstmal nicht so aus, als ob das teilweise wirklich ja dann, ich will jetzt nicht sagen hochalpin ist es auch nicht gewesen, aber es war schon nicht so, dass man entspannt lang spaziert ist so. Und weil wir aber einen offiziellen Trail-Wettkampf im September mal machen möchten, übrigens nicht kompetitiv, einfach mal als Erlebnis, aber die Infinite Trails in Bad Gastein, die sind ja auch von Adidas Terex gesponsert. Das ist natürlich ein Event, was ich schon länger mal im Auge hatte und gesagt habe, hey, das passt ja jetzt ganz gut, das vielleicht dann da mal zu machen, einfach zu gucken, wie das so wird. Und da ist es eben notwendig, dass man sich, da gibt es eine Mindestanforderung und so, was du an Ausrüstung mitführen musst, unter anderem eben auch Stöcke. Und über unsere Adidas-Kontakte, ist ja so Marketing, also die Welt ist klein in der Sportszene, die haben dann gesagt, ja, wir organisieren euch ein paar Stöcke bei Leki und so, kein Problem, sagt mal, was ihr wollt. Und die kamen original, wir sind, glaube ich, montags aufgebrochen, die kamen donnerstags und Felix ist dann nach Herzog gefahren und hat die bei unserem Adidas-Kollegen sozusagen abgeholt. Und dann haben wir gesagt, jetzt haben wir sie ja schon, jetzt nehmen wir sie mal mit, ja, vielleicht brauchen wir sie ja doch mal noch. Ich war so froh, dass wir die hatten. Also das war wirklich krass. Und zum Beispiel Timmelsjochen, um euch mal einen Eindruck zu geben. Klar, wir haben dann in Sölden sozusagen auf Etappe 3 begonnen, frisch. Also wir sind bei Sölden haben wir dann geschlafen, dann begonnen. Aber trotzdem in den ersten 10, 11 Kilometern ging es ja gute 1000 Höhenmeter erstmal hoch. Ja. Und je nachdem, auch unterschiedlich, 13 Minuten, wenn wir schnell waren auf einen Kilometer. Aber das kannst du ja nicht schätzen. Weißt du, das ist so weit weg von unserer, wo du herkommst. So 5er-Schnitt, 4er-Schnitt, 6er-Schnitt, alles irgendwie vorstellbar. 13 Minuten und wie das am Ende des Terrains so ist, wir waren ja noch nicht da, wir haben es ja noch nicht die Strecke mal irgendwie gesehen. Gar keine Ahnung. Was wir noch weniger einschätzen konnten, ist, wie man runterkommt. Weil in der Etappe war es ja so gute 1000 Höhenmeter hoch, aber 2200, glaube ich, Höhenmeter runter. Und da waren Kilometer dabei, da haben wir 20 Minuten gebraucht, weil es einfach nicht schneller ging. und das macht natürlich so eine Kalkulation extrem schwierig, weil du hast natürlich so, denkst du, ja gut, jeden Tag roundabout 50 müssen wir schaffen, so ungefähr, sonst wird's eng in 6 Tagen, so, das ist ja klar. Und klar haben wir von Anfang an gesagt, die letzte Etappe planen wir mal ein bisschen weniger ein, also sprich, ich glaube, ursprünglich haben wir gedacht, vielleicht brauchen wir nur 22, damit wir, falls es nicht klappt, eben noch hinten was ein bisschen anhängen können. Das war so ein bisschen der Hintergedanke, dass wir ein bisschen Puffer haben. Aber du kannst es auch nicht 20 nicht machen, ja? Weil das kannst du einmal machen. Beim zweiten Mal wird es schon nicht mehr funktionieren. Und reinlaufen, haben wir relativ schnell gemerkt, ist auch eher schwierig. Ich glaube, einen einzigen Tag haben wir mal mehr gemacht, als wir vorher dachten, weil wir gesagt haben, wir müssen mehr machen, sonst geht sich das nicht aus. Und was dann halt dazu kommt, ist, genau, das Vorbuchen wäre teilweise. Also es ist aus mehreren Gründen nicht gegangen. Anfänglich hatten wir mal gesagt, ich glaube im Mai ist diese Idee aufgekommen, April, Mai, machen wir das nicht. Da hatten wir gesagt, wir wollen es im Juli machen, vor den Ferien, weil wir dachten, wir sind natürlich Schlaufüchse, wir machen das natürlich vor den Ferien, wäre viel besser, viel stressfreier. Da hatte ich aber diese Wartenprobleme. Und deswegen haben wir gesagt, ich brauche ja nicht angeschossen da so ein Ding machen. Das wird auf jeden Fall nicht funktionieren. Also wenn du da schon mit Problemen sowas überhaupt anfängst, du kriegst genug Probleme, während du das machst. Da jetzt mit einem Problem reingehen, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Dann war der Juli auch so verregnet. Ich glaube, da hättest du auch keine Freude gehabt bei über 2000 Meter. Das hatten wir schon ein, zwei Mal.
Da hättest du schon Freude gehabt, nämlich Schnee.
Ja, genau. Ja, Schneefallgrenze ist auch so abgesunken. Dann hast
Klar.
du einen Camper, dann hast du die ganze Zeit nasse Sachen. Das wäre auch jetzt irgendwie Murks gewesen. Das heißt, wir wären auch zu spät gewesen, um dann nochmal zu buchen, weil die teilweise, jetzt haben wir mit manchen Leuten, bist du ja ins Gespräch gekommen, die haben es ja Monate vorher diese Campingplätze auch schon gebucht. Und das andere ist, und das war auch ein Faktor, den wir relativ schnell registriert haben, wir haben ja relativ wenig Zeit für Regeneration gehabt, weil du ja dann trotzdem beim Etappenende, manchmal haben wir ja länger gebraucht, dann war es zum Beispiel mal 6:30, dann musst du ja noch zu einem Campingplatz fahren. Wenn der nicht direkt da ist, wo du aufhörst, oder du zu kurz gelaufen bist, das in den Bergen, das ist nicht mal kurz, das hört sich dann so an, 10 Kilometer, 20 Kilometer entfernt, da brauchst du teilweise 40 Minuten oder 45 Minuten. Du fährst da lange hin, dann verlierst du schon eine Dreiviertelstunde, um da hinzufahren, und die verlierst du am nächsten Morgen auch. Das heißt, du startest dann auch später, weil und du startest noch ist schon wärmer sozusagen. Und das ist dann halt die Schwierigkeit, dass wir gedacht haben, vielleicht haben wir ja die Chance, mit ein bisschen Glück immer den nächstmöglichen Campingplatz, irgendwie noch einen Stellplatz für eine Nacht, dachten wir, das wird ja schon irgendwie hinhauen. Aber selbst das, wir haben nicht gedacht, dass es so ausgebucht ist. Felix hat dann natürlich parallel irgendwann sich mal gewundert und hat dann abends mal so ein bisschen Recherche betrieben. Scheinbar ist es so, da gab es ein, zwei Newsartikel, dass das Campen, egal ob mit Wohnmobil, mit Camper, wie auch immer, oder mit Zelt, absolute Boom gerade ist, vor allem in Norditalien,
Ja, okay.
Also sprich Südtirol und Trento, und zwar vor allem auch durch Skandinavier. Dass das so die Skandinavier jetzt für sich entdecken, so bis dahin runter kommt man quasi noch, so Norditalien, und sich so da ein Trend abzeichnet und die Hotelbuchungen scheinbar massiv zurückgehen. Also gerade in Norditalien, relativ viele Hotels sind
Ja,
nicht
hättet ihr halt
ausgelastet.
mal ein paar hundert Euro in die Hand genommen, schön im
Jetzt
Hotel.
halte ich fest, jetzt halte ich fest. Wir haben
Selbst das
natürlich auch
nicht.
gedacht,
Ja.
doch, doch, wir haben dann gedacht, ja, komm, dann stellen wir halt den Camper irgendwo hin, wenn der Hotelparkplatz groß genug ist, und gönnen uns mal eine Nacht im Hotel. Wir mussten ja einmal in Österreich, einmal mussten wir eine Ferienwohnung nehmen, weil, wie gesagt, in Sölden keine Chance. Und wir haben dann gesagt, wir sehen jetzt nicht ein, anderthalb Stunden, wohin zu fahren, und am nächsten Tag wieder anderthalb Stunden, weil wir sind meistens um 7 ungefähr aufgestanden, sodass wir ungefähr 8 Stunden Schlaf hatten. Bis du dann, also, dich vorbereitet hast, alle Ausrüstung rausgelegt hast, was vernünftig gegessen hast, zumindest mal zwei Semmel oder sowas Festes, alles eingepackt hast in den Camper, mit dem Camper losgefahren bist, dann wieder deine, wie gesagt, halbe Stunde, whatever, irgendwo zum Startpunkt hin. Es war halt immer ganz leicht 9:30, schneller, das ging nicht schneller. Und genau, und deswegen, ja, war das teilweise schwierig. Hotelpreise, Gardasee, ich sag's dir. Wir hatten, also das Beste war, wir haben unsere Ansprüche, wir hatten irgendwann keine Ansprüche mehr. Hatten wir keine Ansprüche mehr. Wir haben versucht, einfach Hotelrezensionen oder Hotelbewertungen einfach mit einer Hand abzudecken. Wir hatten gesehen, ein Stern, Italien ein Stern, 220 Euro die Nacht für ein Zimmer. Und da gab es so, ich sag jetzt mal, was Normales, nichts, was Luxus ist. Und 3 Sterne, ja. Wir hätten ja nur gepennt, aber ein bisschen sauber, das wäre schon schön gewesen, so. Da warst du ganz schnell bei 300, 400 € oder so. Ja. Und
Okay.
es ist interessant, dass die ja scheinbar aber nicht ausgelastet sind, aber trotzdem auch nicht irgendwie für sich in Erwägung ziehen, dass man mal sagt, man muss vielleicht an der Preispolitik was machen sozusagen. Das war interessant. Bis auf die nette alte Dame, die wir angerufen haben, die war, glaube ich, ganz verwundert, dass sie so spät noch einen Anruf bekommen hat. Um 6 Uhr, wo wir in Sölden waren, und in Sölden alles geguckt, abtelefoniert, gerade angekommen. Wir so, oh nee, ey, scheiße, wir können ja nicht wild campen, wollen wir nicht, also wir wollen auch nicht irgendwie Schwierigkeiten kriegen mit der Polizei. Und dann irgendwie haben wir gesagt, okay, guck mal, telefonieren wir Ferienwohnungen ab. Und wie hießen die nochmal, Pixner oder so? Auf jeden Fall angerufen, und ich war ganz verwundert, weil es war schon so 6:30, so, ja,
Dann schlafen die Leute normal
Wann
schon
wollen Sie denn kommen? Wenn
noch.
es geht gleich? Wo sind Sie denn gerade schon? Ja, wir wären in Sölden, wir wären so in 5 Minuten da. Und sie so, Sie müssen die Wohnung vielleicht noch vorbereiten. Und so, ja, machen Sie wegen uns keinen Stress. Wenn Sie sagen, wir können pennen, wären wir Ihnen sehr dankbar. Wir haben aber ein kleines Problem. Wir haben ein großes Wohnmobil. Also groß haben wir auch festgestellt auf Campingplätzen, ist relativ. Wir haben auch so Riesenteile für über 1/2 Million rumfahren sehen. Also wir haben 7 Meter
Das
Wohnmobil von
was schon
200. Ich
groß
glaube,
ist, ja.
Für 3 Personen super gewesen, wirklich top. Und ich bin jetzt auch nicht klein, war vom Platz auch im Schlafen, war alles super, alles cool. Aber genau, dann hatte sie gesagt, sie hat einen großen Hof, kein Problem. Fahren wir da hoch. Das war halt so eine Straße, die halt berghoch geht, und dann links hat es immer ein paar Häuser gehabt. Und dann Google Maps, gucken so, wo ist das? Dann sind wir einmal schon vorbeigefahren, mussten da wenden. Also nicht wir, sondern Tim. Tim, sorry. Er hatte viel Spaß. Hat teilweise Engpassstraßen so, oder Straßen, wo nicht steht, dass man da nicht wenden kann. Dann fährst du irgendwo rein und dachtest, wie komme ich hier wieder raus? Also auf jeden Fall fahren wir dann dahin und haben gesagt, das kann ja das nicht sein. Also wo sollen wir da hinstehen? Dann sind wir da runtergegangen zu Fuß, Felix und ich, und gesagt, ja, wir werden jetzt da. Folgende Frage. Da oben haben wir ein 7 Meter Wohnmobil. Sie sagt noch, sie haben einen großen Hof. Wo soll man das hinstellen? Ja, so 200 Meter weiter unten am Berg, da gibt es so einen Bus, eine Bushaltestelle, beziehungsweise so einen Buswendeplatz, Busparkplatz, Ding, so eine Einbuchtung Richtung Abhang runter, so quasi asphaltiert. Da können wir uns auf jeden Fall hinstellen, ist kein Problem. Und ja, dann haben wir gesagt, okay, gut, wenn die das sagt, die wohnt hier, also wird dann schon passen. Sind wir da, haben wir umgedreht, sind wir runtergefahren, haben gerade Motor ausgemacht, noch keine Minute im Motor aus, haben so das Nötigste zusammengesucht, Zahnbürste, ein Handtuch, Sachen, die trocken sind, so, und wollten gerade aussteigen, kam sofort Polizei. Sofort Foto vom Kennzeichen gemacht und gleich eine Ansage, so sinngemäß, nee, auf gar keinen Fall, hier, ciao, also ihr seid in 2 Minuten weg. Und wir so,
Oh je.
jetzt haben wir eine Wohnung, die Frau macht gerade die Wohnung für uns hier bereit. Wir wissen aber nicht, wo wir das Auto hin tun sollen. Also, und dann haben wir das davor vor ihre Haustür darunter in so einer super schmalen Gasse und mit einem von den anderen Häusern, die davor stehen, die hängenden Dächer sozusagen. Da musstest du gucken, dass du da nicht zu nah rankommst, aber rechts ist halt Felswand. Oh, und danach musstest du dann zum Essen fahren mit dem Ding auch, weil da Essen gab es da oben natürlich nirgendwo. Da musstest du wieder runter. Oh, das war auf jeden Fall. Das war dann immer das Programm nach dem eigentlichen Tag, wo du schon 8 Stunden unterwegs bist und eigentlich komplett am Ende, nur um dann irgendwo was essen zu gehen. Und das war auf jeden Fall ein
Das
bisschen.
hört sich ein bisschen Freestyle an für mich, ja.
Ja.
Bevor wir gleich noch mal zu einer meiner wichtigsten Fragen kommen, bezüglich der Tageszeiten. In einer Hinsicht wart ihr ja wesentlich professionell ausgestattet. Also wenigstens in einer Hinsicht bei der Verpflegung unterwegs.
Total,
Ja,
total.
weil stellt euch vor, ihr hättet keine ESN-Support-Artikel gehabt, dann wäre es, glaube ich, richtig schwierig geworden. Nee, unmöglich, glaube ich, ne?
Ja, nee, also da auch nochmal wirklich krasses Shoutout an ESN. Wir hatten ja von vornherein gesagt, also da entstehen ja logischerweise auch ein paar Kosten, um sowas zu machen. Und da haben wir natürlich gesagt, wir machen das jetzt nicht, um das komplett aus eigener Tasche zu zahlen. Ja, ist natürlich für uns auch eine coole, vielleicht auch einmalige Erfahrung gewesen in unserem Leben. Aber wir haben schon gesagt, wir würden da gucken, dass wir vielleicht ein paar Partner mit einbinden. Und ESN war sofort dabei. Also ich dachte ja noch so, als Felix mit der Idee vor Monaten mal um die Ecke kam, habe ich gesagt, jo, ist ja gerade auch die geilste wirtschaftliche Zeit. Wir wissen ja auch, dass momentan das Geld auch im Marketing bei den Companies nicht ganz so locker sitzt. Dann habe ich gesagt, renn mit der Idee gern mal rum. Und wenn du da ein bisschen Geld zusammen hast, dann sag's Bescheid, dann können wir immer noch schauen, ob wir es machen. Ja, 2 Tage später so, du, drei haben schon Ja gesagt. Nee, so, was? Das heißt, wir müssen es jetzt wirklich machen. Und mit ESN war super, weil wir hatten einerseits natürlich erstmal die sehr große Herausforderung, den Energiebedarf zu decken, beziehungsweise decken ist sogar das falsche Wort. Also ganz haben wir das nicht geschafft. Ich habe sowas noch nie auf meiner Uhr gesehen. Also, oder auch, egal was du genommen hast bei Whoop, also so einen krassen Energieumsatz habe ich auch als Marathonläufer nicht in der Hochphase gehabt. Selbst wenn du 30 Kilometer gerannt bist. Aber jeder Tag war ja bis auf den letzten deutlich länger. Und wir waren ja deutlich länger einfach zeitlich unterwegs. Da stand schon auch mal irgendwie, der krasse Tag waren, glaube ich, was der erste oder der zweite, der erste muss, glaube ich, gewesen sein, schon irgendwie 6000 Kilokalorien drauf. Und das schaffst du gar nicht nur mit Riegel, mit Gels, mit Carb, also der Carb Loader war das, was wir in den Flasks hatten. Also sprich Elektrolyte und natürlich Kohlenhydrate. Dann hatten wir die Hydrogels von ESN. Da hatte ich eigentlich immer so sechs dabei zu haben in Gürtel und Weste, bis wir halt Tim immer wieder gesehen haben und dann wieder aufmunitionieren sozusagen, weil wir halt nicht immer wussten. Es ist halt nicht so planbar wie beim Marathon alle 5 Kilometer. Ist sicher eine Verpflegung da. Das heißt, du musst eigentlich immer den Worst Case versuchen einzukalkulieren. Und jetzt kommt's. Eine Sache, die noch wichtiger ist, ich habe es hier oft genug betont mit den Proteinen für Läufer, das ist natürlich bei so einem Ding nochmal von ganz anderer Bedeutung.
Ja,
So
ja, ja.
Mehrtagesgeschichten, wo du so krass, also ich könnte mir vorstellen, bei Radfahrern, so sprich Grand Tour auch wichtig, aber du hast halt nicht diesen körperlichen Impact so krass, weißt du, wie ich meine, dieses das ist das, was dich eigentlich zerstört beim Laufen. Dieses viele Downhill-Gerenne und sowas, was deine Beine, unteren Rücken, Gesäß kaputt macht. Und das funktioniert wirklich nur, wenn du versuchst, Proteine aufzunehmen. Das heißt, wir haben eigentlich schon versucht, in den Pausen, egal ob du Hunger oder Lust drauf hattest oder nicht, in den kurzen Pausen, die wir gemacht haben, wenn es nur so 10 Minuten waren, auffüllen und so weiter, mindestens einen Proteinriegel zu essen. Und unser Gute-Nacht-Ritual war immer ein Isoclear quasi vorm Schlafengehen noch trinken. Das waren dann auch nochmal diese 25, 26 Gramm Protein. Und ich fand damit, also wahrscheinlich war das auch insgesamt alles noch zu wenig, ja, klar, aber das hat schon super gut geholfen, dass man also überhaupt in der Lage war, am nächsten Tag irgendwie wieder 2 Schritte voranzukommen, so.
Ja, also gut, 6000 Kilokalorien, da sagt natürlich ein normaler Triathlet halber Tag.
Ja,
Ja,
das ist Wahnsinn. Wirklich nochmal ganz anderen Respekt bekommen, auch für Langdistanz-Triathleten, wirklich, ohne Witz.
ja. Und ja, ESN gibt da alle möglichen Optionen für euch. Ja, schaut in den Shownotes. Ihr bekommt über unseren Code immer den besten Rabatt. Der
Genau.
kann auch deutlich höher sein als der ursprünglich ausgewiesene Rabatt, weil das immer der beste Rabatt ist, der gerade angeboten wird bei unterschiedlichen Dingen. Ja, und gerade wenn es so extrem ist, wenn es dazu noch heiß ist und so weiter, ist es halt einfach essentiell, auch wenn man nicht so einen Bock hat zu essen. Ohne
Ja.
wird es nicht funktionieren. Ne? Also
Auch
denkt.
nochmal für euch wirklich dran denken, ich habe das früher als Leistungssportler auch nicht so ernst genommen, aber man muss natürlich sagen, ich war auch flott unterwegs. Also man hat natürlich so einen 15-Kilometer-Lauf in weniger Zeit absolvieren können. Der Zeitfaktor in Hitze habe ich jetzt in diesem Selbsttest sozusagen mal erfahren. Das ist nochmal ein ganz anderer Killer einfach. Also Zeit in Hitze, körperliche Aktivität. Selbst bei uns, wie gesagt, wir sind ja, wenn wir flott waren, sind wir im Fünfer-Schnitt oder knapp unter einem Fünfer-Schnitt unterwegs gewesen. Das ist wirklich krass. Trinken und nicht nur Wasser am besten. Es gibt bei ESN auch Elektrolytpulver, glaube ich, ist es, was man eben einfach in seine Flask reinmachen kann, wenn man sagt, ich brauche jetzt keine Kohlenhydrate, aber damit ihr eben nicht nur pures Wasser trinkt, da gibt es auch Elektrolytpulver. Schaut mal in dem Link vorbei, www.esn.com/bestzeit. Und mit dem Code Bestzeit, hat Ralf ja schon gesagt, gibt es immer den derzeit bestmöglichen Rabatt. Und der kann ganz gut sein. Wir haben gesehen, die Juli Insights, was ihr da gekauft habt, das war schon super und genau, also schaut da rein und vor allem für die Marathons, die jetzt anstehen, ihr solltet jetzt, also ihr trainiert jetzt schon drauf, ihr solltet aber auch jetzt testen, was ihr dann am Race Day nutzen wollt.
Und jetzt habe ich noch mal eine Frage zu den Tageszeiten, weil ich bin ja bekannt dafür, dass ich sehr gerne sehr früh morgens Sport treibe. Ja, also
Absolut,
nicht.
merke ich
Ja.
dich.
Eine Ausnahme hat immer Sommersonne, Sonnenschein. Ich habe ehrlich gesagt nicht ganz verstanden, dass ihr bei der Perspektive, die ja klar war, eine Woche vorher, dass ihr nicht das gesamte Zeitrad in Richtung Morgen verschoben habt. Also ich glaube, ich wäre jeden Morgen um 5 aufgestanden, um einfach nicht so in die Tageshitze zu kommen. Ja, also ich verstehe ja die Dinge, die man machen muss, bevor man losläuft, oder die man machen muss, nachdem man irgendwo angekommen ist, ne? Aber einfach das Zeitrad verschieben in Richtung Morgen.
Das war durchaus auch mal ein Gedanke, den wir hatten. Problem war einfach, je nachdem, wie lange du gebraucht hast, um zumindest, ich sage jetzt mal, in die Nähe deines Etappenziels zu kommen, das hat natürlich den ganzen Nachlauf auch nach hinten verschoben. Und wir haben relativ schnell gemerkt, unter 8 Stunden schlafen wird uns killen. Also vor
Ja,
allem,
das ist ja
weil es
klar.
nicht nur ein Tag ist, weißt du, von einem Tag, das kriegst du mal hin. Wenn es nur so ein
Ja.
Zweitagesding wäre, so, ich mache heute was und morgen, das auf jeden Fall. Kann ich ja auch gleich nochmal eine coole Geschichte erzählen hier, weil da auch ein paar Leute gefragt hatten, was mit der Erwähnung von Christian Scheler war. Hatte ich jetzt, glaube ich, schon wahrscheinlich in diesem Einspieler, vielleicht hatte ich es schon am Montag erzählt, aber auf jeden Fall, ja, die haben das in 2 Tagen gemacht. Also ein Tag Elmau, Gardasee, 295 Kilometer über den Brenner. Haben 11,5 Stunden, glaube ich, gebraucht.
Aber mit dem Fahrrad.
Mit dem Fahrrad. Haben dann gedacht, Hell no, auf keinen Fall machen wir am nächsten Tag den Weg zurück, weil wir sind komplett gebraten einfach. Er hat auch gesagt, ich habe keine Ahnung, wie ihr das gemacht habt die letzten Tage, das ist ja unfassbar heiß. Dann haben wir da zusammen Pizza gegessen abends noch und 3 von den 4 sind am nächsten Tag bis Innsbruck zumindest wieder zurückgefahren. Ich glaube, das ist so 70 Kilometer bis Elmau. Und die haben auch nur so wahrscheinlich 5,5, 6 Stunden gepennt. Und ja, das ist crazy. Nee, wir hatten dann gesagt, es ist. Wir hatten ja da noch ein paar Sachen zu machen, genau, Campingplatz finden, irgendwie Nahrung finden, dann irgendwie Video schneiden. Das ist natürlich dann am Ende klar, wenn du Partner an Bord hast, wir haben ja natürlich Sachen vereinbart, dass wir auch so Einblicke geben und so. Das ist natürlich dann noch ein bisschen Arbeit, die war. Und wir haben es selten geschafft, vor zwischen 10 und 11 ins Bett zu gehen. Das heißt, richtig viel früher aufstehen ist auch schwierig, wenn
Nee,
du nicht die Absprache.
ich meine ja auch nicht, dass man die einzelnen zeitlichen Komponenten verändert, weil das ist mir schon klar, das frisst alles Zeit, sondern einfach die ganze Uhr verschieben.
Ja, früher
Ne?
anfangen und dann um 4 aufhören, ja. Ich weiß auch
Ja.
nicht, wir haben es nicht, da hätten wir einen Tag mal cutten müssen
Da
wahrscheinlich.
hätte man einen Tag cutten müssen, richtig,
Ja,
ja.
genau. Da haben wir
Aber
uns.
direkt am ersten Tag 6 Uhr loslaufen und
Ja.
dann als Ziel setzen, jeden Tag 6 Uhr loslaufen.
Genau. Und man läuft dann halt nicht länger wie 4 zum Beispiel oder sowas, ja. Wie 4 Uhr oder so, dass man da
Ja,
auch
weil
genügend,
man
genügend
kommt
Nachlauf
nicht,
hatte.
also man kommt ja jetzt auch, das Problem mit der Hitze kannst du ja nochmal erzählen, ist ja wahrscheinlich eher, wenn du runterkommst.
Ja.
Aber dann haut dich das ja genau da, wo du eigentlich regenerieren willst, haut dich das ja richtig um.
Ja. Also, ich sag mal so, durch die reine Erschöpfung, du bist schon geschlafen. Ich glaube, wie gesagt, Schlafqualität ist natürlich in keinster Weise vergleichbar, wie wenn man das in seinem gewohnten Setting zu Hause hat. Am besten dann natürlich mit Aid Sleep so. Das ist natürlich gar nicht vergleichbar. Aber ich glaube, es war manchmal so, dass Tim abends gesagt hat, oh, ich gehe jetzt nochmal, was weiß ich, ich schaue nochmal kurz eine Runde über den Campingplatz oder ich gehe nochmal duschen oder irgendwie sowas. Und bis er zurückkam, 5 Minuten später, Felix und ich schon gepennt, weil wir einfach komplett K.O. waren. Ja, mit ein bisschen weniger, also weniger, wie gesagt, wenn man es ins Kühlere verlegt hätte, wäre wahrscheinlich schon angenehmer gewesen. Wir haben es in dem Modus, wo wir drin waren, haben wir es nicht geschafft. Wir hätten, glaube ich, keinen Tag jetzt verkürzen können, wo wir gesagt hätten, 5, 6 Stunden. Das hätte uns, glaube ich, gekillt. Und wie du gesagt hast, also Felix hatte, also wir haben beide immer, jeden Tag hast du irgendwelche Probleme, mit denen du dich rumschlagen musstest. Mal sind es eher Schmerzen in den Beinen, mal ist es irgendwie mental, weil der eine mag Berg mehr, der andere mag Berg weniger, der eine mag mehr lieber laufen. Also quasi die Passagen, wo der andere sagt, boah, heute geht es mir aber so auf den Geist, irgendwie hier diesen Radweg 50 Kilometer lang laufen und nix ist da. Also ich war eher der, das hat mich überrascht, weil ich komme ja daher, dass ich vom Straßenlauf komme, wo man jetzt denken würde, das sollte man ja gewohnt sein. So, das fand ich schlimm. Ich fand das waren für mich die schlimmsten Etappen. Und ich glaube, Felix fand jetzt eher das so Aufsteigen mit Stöcken, zumindest auch diesen letzten, den man da hatten, in Etappe 5 oder so. Gut, da musste man nochmal ändern wegen des Steinschlags und so, die Route und so. Aber hat er gesagt, boah, bin ich froh, wenn das hinter mir liegt sozusagen und ich die Stöcke und wieder normal laufen kann. Und ich habe mir gedacht, oh nee, das war jetzt eine coole Abwechslung, weil es ist eine muskulär ganz andere Beanspruchung. Du kannst mit den Stöcken ja wirklich mit Schulter, Armen ein bisschen was machen, entlasten. Du bist viel mehr konzentriert und bei dir, weil du nicht auf losen Untergrund, auf Steine, Wurzeln, du bist einfach so, du bist beschäftigt und musst nicht, wie gesagt, Meran, super, super schöne Stadt. Wir sind da einmal durchgelaufen. Und danach dieser endlose Radweg, einfach ohne einen Quadratzentimeter Schatten, außer Brücken. Wir sind manchmal unter einer Brücke stehen geblieben und 2 Meter Schatten, weil wir gesagt haben, wir gehen sonst ein. Ich hab manchmal zu viel gesagt, mich hat am meisten die Hitze gekillt. Wirklich. Die Hitze, du kommst natürlich auch aus Deutschland, wirklich, also ich will mich nicht beklagen. Wir hätten auch, wie gesagt, Dauerregen hätte das andere los sein können. Aber wir kamen ja am Montag in Grün an bei diesem ersten Campingplatz, wo wir einmal gepennt haben. Felix kam mit dem Camper, ich kam mit Tim aus Regensburg. Tim kam davor vom Zug von Hamburg und dann so haben wir uns da getroffen. Da hat es noch geregnet. Und die Camper haben uns da leid getan, weil wir dachten, hey, wenn da einer aus NRW seit 2 Wochen hier ist, der hat 2 Wochen nichts anderes gesehen. Eigentlich geile Landschaft, geile Berge, alles toll. Aber wenn du hier 2 Wochen Dauerregen hast, der Campingplatz war noch unter Wasser. Da habe ich mir gedacht, ja, Halleluja. Und dann hast du vielleicht noch Kinder dabei. Also das war ein richtig geiler Urlaub in den Bayerischen Bergen. Tag danach, blauer Himmel, Sonne und ab da war nur noch geiles Wetter. Wirklich an dem Tag, wo wir begonnen haben. Nur mit dem kleinen Nachteil, dass am Anfang Eibsee und dann über hier, wie gesagt, Marienbergjoch und so und dann ein bisschen Richtung Sölden, das war ja noch alles ganz nett so. Ja? Das war ja auch noch irgendwo einigermaßen weit oben. Da, als wir dann nach Italien runter sind, da haben wir dann gemerkt, wir sind 0,0 auf Temperaturen über 30 Grad eingestellt. 0,0. Und mir hat das massiv zu schaffen gemacht. Also ich hatte wirklich häufig so, Schwindel ist schon ein bisschen zu krass ausgedrückt, aber so, das kennt ihr doch, wenn du so krass, also wenn der Körper sich eigentlich nicht mehr kühlen kann, du kannst ja schon gar nicht mehr richtig schwitzen, weil einfach nichts mehr da ist. Wenn du schon so Gänsehaut kriegst quasi, obwohl es dir ultra heiß ist und das Gefühl hast, dein Kopf explodiert und du kippst gleich um. Das hatte ich schon häufiger. Und dann suchst dann irgendwie einen Meter Schatten unter einer Brücke und sagst, wir müssen jetzt hier kurz mal stehen bleiben, eine Minute oder zwei, weil mir ist es nicht so gut. Und das ist, also, das hat man schon häufig, ja. Hat man wirklich häufig.
Also Leute, nehmt das nicht so, wir lachen jetzt ein bisschen drüber, aber nehmt das total ernst, weil
Ja,
das
ja.
sind schon die Anzeichen von Überhitzung, ne?
Ja.
Also da sollte man eigentlich nicht weiterlaufen, bis man nicht deutlich wieder runter ist. Aber klar, so ein Fahrradweg, der heißt schon so, dass man da mit dem Fahrrad drauf fährt.
Es gibt, ich möchte kurz eine Lanze brechen, für welche Region war das, wo wir mehr Richtung Trient kamen, glaube ich, war das. Da gab es auch solche Wege, aber stell dir vor, da hat man einfach mal Bäume nebendran gepflanzt. Das war eine richtig innovative Idee, dass man einfach mal Bäume daneben dran gemacht hat, wo dann zumindest passagenweise Schatten war. Das war richtig großartig. Also da habe ich gesagt, Mensch, wenn es so die ganze Zeit gewesen wäre, das wäre ja irgendwie richtig angenehm gewesen.
Gut, jeder Radfahrer weiß natürlich jetzt, dass du nie Rad fährst.
Ja,
Das,
Laub wahrscheinlich.
nee, gar nicht mit dem Laub,
Ach so.
sondern in der Regel ist es dann halt so, dass solche Radwege nicht sehr lange halten, weil die Wurzeln
Na, Wurzeln, ja.
die Teerdecke hochdrücken, ne? Also das ist
Ja.
leider oft dann der Nachteil daran. Also das, mit dem Fahrrad wäre das alles schneller gegangen, einfacher gegangen, weniger Impact. Ja gut, ihr werdet nicht über die Berge drüber gekommen,
Also die
ne?
Erzählung von Christian Schädler, muss ich sagen,
Die waren
auch wenn
auch
ich es, da habe ich mir auch
hardcore,
gedacht, ich weiß nicht, ob ich mit euch hätte tauschen wollen. Also das klingt jetzt auch nicht so
ne?
richtig geil, ehrlich gesagt.
Rennrad oder Mountainbike?
Er ist ein Rennrad gefahren, ja.
Ja, okay. Ne?
Rennrad
Also
gefahren.
das war sicher auch sehr heiß, ne? Weil die sind ja am
Ja,
Ende der Woche gefahren, wo es sehr, sehr heiß war.
genau. Also in der Azenriva an dem Tag hat es 37 Grad gehabt.
Ja. Gut, aber den Tag hatten wir uns ja auch für unseren Do-it-yourself-Triathlon ausgesucht. Ne? Also wenn schon, dann richtig. Also es war schon warm halt. Ne? Also wenn schon Travel übrigens, dann mit mir Travel, weil ich habe das bessere Wetter natürlich nach Süddeutschland gebracht.
Ja, stimmt. Das
Ja,
war
das
perfektes Timing.
fuhr mit mir mit, so die letzten Schauer hinter mir gelassen und so, das war toll. Ne? Aber meine, alle in Süddeutschland haben uns ja erzählt, boah, die letzten 3 Wochen hat es hier durchgeregnet und die waren alle schon trübsinnig. Also wie im Herbst, ja, more or less. Und dass du dann sagst, ja, nee, das mit der Hitze ist nichts, ist natürlich auch irgendwie ein bisschen Umkehrung der
Ja, aber weißt du
Präferenzen.
warum? Weißt du, was noch dazu kommt? Ist ja, ich hätte ja sofort gesagt, ich ziehe mein Shirt aus. Und wir laufen so und dann ist ein bisschen mehr Luft. Also ich habe mich wirklich das erste Mal in meinem Leben auch über Wind gefreut. Jeder noch so kleine Windstoß hat sich jetzt zumindest mal, also fast wie ein Ventilator angefühlt. Auch wenn es heiße Luft war, aber dass überhaupt mal was passiert, so, das war wirklich angenehm. Aber wir konnten natürlich nicht irgendwie ohne Shirt laufen. Zum einen wären wir wahrscheinlich komplett verbrannt, egal wie oft du eincremst. Wir hatten natürlich von Spike super Sonnenschutzprodukte, ne? LSF 50 und so. Wir haben natürlich bei jedem Stopp versucht nachzucremen, aber du schwitzt so krass einfach, dass egal wie viel du cremst, das ist Wahnsinn. Und genau, wir mussten natürlich die Weste tragen. Und das war zusätzlich, also die sind natürlich schon top, muss man sagen, die sind an sich jetzt nicht schwer. Also klar, du hast halt zweimal, wir haben zwei 0,5 Liter Softflasks. Wir hatten in den Bergen natürlich noch eine Windjacke hinten drin, die wir tatsächlich auch, oh Gott sei Dank haben wir die reingetan, aufs Timmelsjoch hoch, weil unten war es in Sölden relativ warm. Da haben wir noch überlegt, ja, wir sehen den Tim ja zwischendurch bestimmt mal irgendwie noch, brauchen wir die vielleicht. Wir waren nicht 3, 4 Kilometer erst los und haben gesagt, ui, ist schon frisch hier auf jeden Fall mit dem Wind, wir ziehen lieber mal eine Jacke an. Aber unten, na klar, da hast du natürlich keine Jacke drin, da hast du halt deine Getränke. Was hat man eigentlich noch da drin? Ich hatte zwei Gills, sonst hatte ich in der Weste nicht so viel. Nichtsdestotrotz, wenn du die halt über einem T-Shirt trägst, ich habe nur bei der letzten Etappe, glaube ich, ein Singlet angezogen, wo die Schultern frei waren, weil ich halt dachte, wenn du 55 Kilometer Sonne rennst, es schützt ja trotzdem einfach auch nochmal deine Schultern vor der Sonne. Wenn du die drüber hast, es ist trotzdem, es ist ja nicht so Luft, da zirkuliert nicht viel. Ne? Dein Oberkörper ist ja trotzdem in so einer zweiten engen Schicht und es muss dir eng sitzen, damit es nicht so viel Spiel hat. Ist halt sehr eingeschnürt einfach. Und dadurch hast du noch mehr das Gefühl, dass du ja leichter überhitzt einfach.
Ja. So, dann sag noch mal, was war das High und was war euer Low?
Boah, das ist eine gute Frage, ey. Lows hatten wir einige, muss ich sagen. Also, High war, glaube ich, schon, dass wir die 55er geschafft haben.
Okay.
Da hatten wir auch mal 2 Kilometer mit laufen, gehen. Einerseits, weil Felix da mit dem Mittelfuß mal massiv Probleme hatte und schon dachte, sein Fuß ist durch. Weil ich gesagt, das fühlt sich jetzt, das ist nicht gut. Ich kann auf den Fuß nicht mehr auftreten. Also, habe ich gesagt,
Autsch.
ich hoffe nicht, dass das irgendwie hier irgendwie ein Ermüdungsbruch wird oder sowas. Und mir war es so schwindelig und dann habe ich gesagt, dann, okay, wir müssen irgendwie noch, weil das war ja, wie gesagt, das war diese Etappe, die auch leider die erste richtig heiße, aber auch die am schwersten zu verpflegen war, weil halt Großteile dieser Strecke rechts Fluss, kommst aber ganz selten runter, weil es zu steil ist einfach. Links Schienen mit durchgängigem Zaun. War kaum möglich, wenige Stellen. Also, wir haben bei der 30er, bei der letzten haben wir nochmal gedacht, da ging es uns auch richtig schlecht. Also, da war nicht viel mit Freude in Riva. Wir waren einfach durch. Die letzten 4 Kilometer.
Ich habe gedacht, ihr werdet so jubeln mit beide hochgehobenen Händen
So
über
haben wir es uns
die.
vorgestellt.
Ja,
So,
oder?
und Tim hat, der kam uns ja entgegengelaufen und der hat schon gemerkt, als er uns 4 Kilometer vor Riva getroffen hat, okay, wir reden lieber alle nichts mehr. Er hat schon in Minen gesehen. Es ist niemand mehr in der Lage, irgendwie groß
Verschieben
Späßchen
Sie
zu
die
machen.
Scherze auf morgen.
Genau, er hat gesagt, ihr habt nicht mehr gut ausgesehen. Und da haben wir noch gesagt, Felix auch, da haben wir so 6 Kilometer vor Riva, habe ich gesagt, Felix, wir müssen mal kurz im Schatten, lass uns mal eine Minute kurz stehen bleiben, ich das restliche Wasser. Ich habe bis auf 2 Schluck, habe ich den Rest nochmal über meine Mütze und auch über Kopf und so. Und da haben wir noch gesagt, überleg mal, du würdest jetzt nochmal 25 Kilometer laufen müssen. Da habe ich gesagt, das ist unmöglich. Aber 2 Tage vorher haben wir es noch gemacht, bei ähnlichen Bedingungen. Und das Ding durchzuziehen, wie gesagt, mit der Geschichte so bei 40 Marathon rum, wo wir gesagt haben, oh, Felix hat gesagt, ich kann gerade den Fuß überhaupt nicht mehr belasten. Ich habe gesagt, mir ist so schwindelig. Dann haben wir gesagt, jetzt, wir können aber auch nicht mehr Zeit vertrödeln, weil wir müssen jetzt irgendwann mal fertig werden noch. Dann haben wir gesagt, wenn es zur Not, dann müssen wir jetzt fangen, wir machen jetzt erstmal so weiter. Und dann hat Tim eine Möglichkeit gefunden, dass er trotzdem uns nochmal 5 vor Schluss quasi sehen konnte. Dann gab es da so eine, das war ganz gut, so eine, gibt es manchmal im Radweg so ein bisschen mit Wein überwachsen, wo man so 2 Bänke hinmacht oder so, einen Mülleimer. Und da haben wir uns dann mal noch drunter und Salzstangen gegessen und getrunken und haben für die letzten 5 dann eben aber bewusst Weste ausgezogen und alles, dass wir leicht sind und nur eine Flask in Gürtel rein. Da waren wir schon stolz, glaube ich, dass wir das Ding durchgezogen haben. Das waren 54,7 Kilometer bei, wie gesagt, Temperaturen jenseits von 30 Grad. Das war nicht ersichtlich, dass wir das noch packen. Lows gab es einige. Also ich glaube, ein Low war schon direkt auf Etappe 1. Wir waren vollkommen euphorisiert, Garmisch losgelaufen, geiler Blick auf die Berge, Zugspitze im Blick, Eibsee, total cool. Und dann ging es ja schon los mit einmal eine Skipiste hoch schon nach dem Eibsee, wo wir dachten, bei Kilometer 12 so, was ist das? Wie lange braucht man denn da hoch? Das ist ja wirklich ultra anstrengend. Und da hatten wir ja die Stöcke nicht dabei, weil wir gedacht haben, ja, für die erste Etappe, komm, kein Problem. Dann musst du eine Skipiste da hochgehen. Wie steil das ist, da kriegst du mal ein ganz anderes Gespür dafür, für mich als Nicht-Wintersportler. Und dann ging das ja, das ging nur so weiter. Und dann ging es irgendwann in den Wald, dann hast du gedacht, ja gut, jetzt kommen wir wieder ein bisschen schneller voran. Und dann ging es auf einmal, sagt die Uhr links. Und da war einfach nur so lose, bisschen kleiner als faustgroß, eine halbe faustgroße Kieselsteine, also die richtig schön rutschen, wenn man da mit Druck lang geht. Und dann hat die Uhr schon gesagt, 30%. Wenn du da hochgehst quasi. Und das war, du konntest gar nicht das Ende sehen. Ja, das war einfach nur so hoch. Und dann gesagt, der muss doch einen besseren Weg noch geben, irgendwie mit so Serpentinen irgendwas. Dann sind wir halt da hoch. Hat halt gedauert. Und dann waren wir irgendwann oben und haben schon gemerkt, das kostet unfassbar viel Zeit. Der Tim war schon auf der anderen Seite vom Berg. Wir hätten auch nicht mehr zurückgekonnt und sind halt an diesem Weg gefolgt, den uns die Uhr weitergegeben hat, um dann festzustellen, mit einem Blick irgendwie rechts runter, dass in, weiß ich nicht, einem halben Kilometer Entfernung, aber halt nicht erreichbar, weil zu viel, wie soll ich sagen, schon eine Höhendifferenz, ein so ein Bewirtschaftungsweg hochgeht zu dieser Marienbergalm, den du halt, der wäre sicherlich länger gewesen, ja, aber den hätte man wahrscheinlich relativ gut, vielleicht in Teilen laufen können, mindestens gut marschieren können, sagen wir mal. Und da, wo wir waren, da konntest du gar nichts groß marschieren. Da war Fels über Fels und hoch und ziehen am Baum dich und keine Ahnung. Und dann kamen wir irgendwann um einen großen Felsen rum, haben so Stimmen gehört. Dann war da so eine, ich weiß gar nicht, was das war. Es könnte ein Fußballverein gewesen sein. Entweder waren es Hardcore-VfB-Fans oder es war irgendeine Jugendabteilung vom VfB, weil die hatten alle VfB-Outfits an. Die hatten auch richtig geile Ausrüstung an. Also die, ich weiß nicht, was die vorhatten, aber was der Trainer gesagt hat oder der Leiter von dieser Gruppe, lasst uns mal eine lustige kleine Bergwanderung machen. Die hatten teilweise Sneaker an, wo wir dachten, also ihr seid hier definitiv nicht richtig. Und dann standen wir aber im Geröllfeld mit denen. Und dann dachtest du so, hier will ich nicht drüber eigentlich. Das sieht auch nicht, also das ist einfach scheiße rutschig. Und dann, klar, da, du hast dich am Felsen versucht, da festzuhalten, dass du da entlang gehst, aber zwischendurch musst du mal rüber. Dann gab es so eine Situation kurz danach nochmal, wo wir gedacht haben, boah, nee, hier will ich eigentlich nicht sein gerade so. Da war Stimmung schon tief, aber auch mangels Alternative. Also umdrehen wäre nicht gegangen. Ja? Da haben wir gesagt, wir müssen jetzt irgendwie durchkommen so. Und das war ein Tief. Das andere Tief war das mit den Bären. Das war dann viel später in Trient. Da hat Felix dann schon gesagt, ja, also der Vollständigkeit halber, Philipp, ich möchte mal anmerken, die nächste Etappe, da haben wir einen Part drin, der eben nicht auf diesem Radweg stattfindet, worüber ich mich jetzt erstmal per se gefreut habe. Das ist ein Gebiet, da soll es Bären geben. Da habe ich gesagt, ja, Bären. Also ich meine, das ist mir schon klar. Man liest die Horrormeldung, kriegst natürlich mit. Und letztes Jahr ist ja auch leider eine Joggerin, glaube ich, von einem Bären
Joggerin,
getötet worden. Aber da denkst du ja auch so, was sind die Statistiken? Also wie viele Bären gibt es da? Dann hat Felix erstmal gegoogelt. Angeblich ist die Population, gibt es inzwischen 150 Bären. Das klingt dann schon irgendwie anders, wo du auf denkst, 150 ist nicht so 10, ja. Also 10 hättest du gedacht, das ist ja ein großes Gebiet.
Gut, aber du
150.
stellst jetzt vor, dass die alle an der nächsten Wegbiegung stehen und auf euch warten und Spalier machen,
Nee,
oder
nein,
was?
das auch nicht. Aber ich dachte, bis 150, das klingt jetzt schon so. Natürlich ist es ein riesiges Quadratkilometer, riesiges Gebiet so. Aber trotzdem denkt man sich so, 150 ist schon viel.
Also sagen wir mal so, das ist immer noch sehr viel weniger gefährlich als ein normaler, lauschiger Tag auf der A3.
Richtig, richtig. So habe ich mir das dann auch schön geredet. Aber wenn du dann natürlich da in diesen Richtung Einstieg gehst von diesem Steig und dann ist es nochmal trotzdem, du hast es dann recherchiert und wir haben geguckt, wie soll man sich verhalten, wenn die da sind oder wie die Situation sich entwickelt. Wenn du da ankommst, da steht ein fettes Schild, wo erstmal auf Italienisch und dann auf Englisch nochmal ein Sechs-Punkte-Plan steht, wie man in welcher Situation bestenfalls sein Glück versuchen soll, da mit umzugehen. So, da denkst du auch so, das Schild ist ja auch von offizieller Seite immer angebracht worden, wahrscheinlich aus gutem Grund. So, da denkst du schon mal, das ist schon jetzt irgendwie ein bisschen reeller und so ein bisschen mulmiges Gefühl hat man dann schon irgendwie. Noch dazu an Felix nicht so das Problem, dass wir gesagt haben, wir kennen uns ja schon so lange so gut. Was sollen wir uns noch jetzt da die nächsten 2 Stunden erzählen? Also laut vor, so diese, es hieß ja, man soll möglichst Situationen vermeiden, wo man die überrascht. Am besten soll man sich laut unterhalten, dass, wenn ein Bär irgendwo in der Nähe wäre, einfach denkt, ah, da ist jemand, ich gehe mal meiner Wege. Und dann haben wir schon gesagt, was haben wir denn jetzt 2 Stunden lang laut miteinander hier? Wir kennen doch alles aus unserem
Ich
Leben,
dachte,
so.
ihr wärt euch nicht klar gewesen, wer wen opfert.
Ja, also dann haben wir noch mit den Stöcken so ein bisschen immer geklopft, so. Sind aber auch nicht so weit gekommen, weil da dann eben direkt unten, wo es in den Anstieg ging, waren zwei so Durchgang verboten Schilder mäßig und ganz viel italienischer Text. Dann haben wir dann bei professionell, wie wir sind, Google Translator erstmal eingegeben, was die von uns wollen. Und da stand dann eben, ja, wegen Steinschlag und Steinschlaggefahr und Erdrutsch und sowas, ist verboten, da hochzugehen. Und wir haben eben, das war der Tag nach dieser 55-Kilometer-Etappe, wir hatten die ersten 26 Kilometer des Tages, waren auch auf besagtem Radweg. Und ich habe zu Felix gesagt, bin ich froh, wenn wir von diesem Radweg runter sind. Haben dann bei Tim extra hinter so einer Pizzeria Pause gemacht. In dem Camper, im Schatten, er hat diese Markise ausgefahren, stand schon Campingstühle, in der eisgekühlten Erdinger alkoholfrei Flasche im Genick, hat er uns, wir hatten keine Eispacks, so er gesagt, hier Freunde, legt euch das mal ins Genick und auf die Stirn. Und dann nach einer Stunde und auch einer Semmel essen und was Festem und so, ich war echt motiviert. Ich habe gesagt, okay, jetzt ziehen wir es durch, 4 Kilometer, 800 Höhenmeter, kriegen wir hin, kein Problem, der Bär wird schon nicht kommen. Ich war wirklich hyped. Dann sind wir 600 Meter mit den Stöcken dahin gejoggt und waren ready to go und dann kannst du da nicht lang gehen. Und wir hatten ja null Plan, wie wir das alternativ machen sollten. Es war klar, ich gehe nicht mehr zurück auf diesen Radweg. Und die Alternative heißt aber, wir müssen über diese Felswand da drüber. Und so viele Einstiege gibt es da halt nicht, wie man da als Nicht-Kletterer sozusagen irgendwie da drüber kommt. Und dann saßen wir dann halt wieder, haben wir Tim angerufen und gesagt, Tim, du musst zurückkommen. Wir kommen hier gerade überhaupt nicht weiter. Wir müssen erst mal schauen, was wir jetzt machen. Da war die Stimmung auch mal richtig im Keller. Wir saßen dann in so einer Unterführung, weil es da schattig war. Haben gesagt, wenn es jetzt heute vorbei wäre, so wäre auch okay. So, wir müssten jetzt einfach, let's call it a day, wäre auch in Ordnung gewesen. Aber wir wussten, dann schaffen wir es halt nicht in 6 Tagen, weil es waren ja noch 20 vor uns so ungefähr. knappe 20. Aber da war auch mal ja, nicht so, da war ein bisschen gedrücktere Stimmung.
Gut, aber es waren ja insgesamt korrekte Entscheidungen. Ne? Also ich meine, gerade
Ja.
vor dem Hintergrund ja des Todesfalles von Laura Dahlmeier, also
Ja.
never ever go there. Ne? Also das
Wir haben
ist
einen
ja.
erlebt. Wir haben einen erlebt. Also nicht
Ja.
der, wir waren nicht bedroht. Es war nicht, dass wir jetzt da in unmittelbarer Gefahr waren. Aber ich sag's dir, das mit Laura hat mich auch einige Zeit sehr beschäftigt, weil ich kannte, also wir kannten es jetzt nicht so gut, aber wir sind uns natürlich im Adidas-Kosmos schon ab und an begegnet. Und das letzte Mal beim Eurofinale letztes Jahr in Berlin. Da haben wir noch gesprochen über unsere Laufcamps. Sie macht ja auch im Schloss Elmau und oder hat ein Trailcamp dort gemacht. Und das hat mich schon beschäftigt. Und ansonsten klingt Steinschlag ja irgendwie ein bisschen abstrakt. Man sieht es manchmal in den Medien oder auf Social Media. Auf der Etappe nach Sölden, das war die Etappe 2, sind wir einen Radweg dann auch gelaufen. Die letzten 10 Kilometer waren das noch bis Sölden. Und da war quasi eine Straße. Und wir waren auf der linken Seite von der Straße am Radweg und Straße. Dann war rechts neben der Straße so der Fluss und so ein bisschen Wiese erstmal, dann kam der Fluss oder was heißt Wiese, eigentlich so ein Abhang mit bewachsen mit Bäumen und Sträuchern, Fluss und rechts waren dann Berge und Felswand. Und wir laufen dann halt da, wie gesagt, auf der linken Seite da hoch und irgendwann haben wir so ein Geräusch gehört und so gedacht, was ist das denn? Das ist übelst laut, dann haben wir uns umgedreht und dann ist auf der rechten Seite von uns, hinter uns, leicht hinter uns, es sind also Steine runtergekommen und zwar eine Menge. Also, und das waren jetzt nicht so autogroße Brocken, aber auf jeden Fall schon so, ja, fußballmäßig groß, wo du gedacht
Ja,
hast,
und das würde ja vollkommen reichen,
ja
um dich
klar.
schwerst zu verletzen oder
Klar.
gar
Und
Leben zu
viele, also
verletzen,
richtig,
ne?
es ist
Ist ja
einfach dann
klar.
so eine ganze Ladung da runtergekommen, wo wir gedacht haben, Alter, und das ist auch echt eine unheimliche Geräuschkulisse, muss man sagen. Und gerade da, wenn
Ja.
es noch so hallt und so.
Klar. So, und jetzt die drei wichtigsten Learnings. Never do this again, again and again.
Also unmittelbar nach Ankunft hätten wir, glaube ich, hätte man da eine Aussage von uns gewollt, hätten wir gesagt, das machen wir auf jeden Fall nie wieder, sowas. Mit 2, 3 Tagen Abstand hätte ich gesagt, warum eigentlich nicht? Also es hat währenddessen, also ich will es gar nicht so negativ darstellen, nicht, dass die Leute denken, das hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Es war unfassbar anstrengend. Es war aber auch irgendwie unfassbar Horizont erweiternd in vielerlei Hinsicht, weil man doch immer wieder mal feststellt und diesen alten Spruch bemüht, es ist eigentlich unglaublich, zu was der menschliche Körper imstande ist. Auch viel mehr, als man sich vorstellen kann, wirklich. Also, was wir da in den Tagen durchgezogen haben, war für uns teilweise nicht mehr vorstellbar. Also, wo du dann gesagt hast, das kann man heute, glaube ich, nicht mehr schaffen. Und irgendwie schafft man es dann schon. Das war schon krass. Natur und so war natürlich insgesamt alles wundervoll. Ich liebe Berge. Ich fand das traumhaft schön an vielen Orten. Learnings würde ich sagen. Was sind die Learnings? Also, wir waren weit, weit weg davon. Ich glaube, Kai Pflaume hatte ja auf meinen Ankündigungsreel, wo ich gesagt habe, das und das machen wir jetzt nächste Woche, drunter kommentiert. Ah, darauf hast du dich also die letzten Wochen so akribisch vorbereitet. Und akribisch war das sicherlich nicht. Aber wir haben, glaube ich, intuitiv sicherlich ein paar Sachen richtig gemacht und ansonsten sehr, sehr viel gelernt. Ich kann jetzt sehr gut einschätzen, wofür Stöcke sinnvoll sind und dass man bei solchen Unterfangen auf jeden Fall Stöcke mitführen sollte. Vielleicht nicht in jeder Etappe, aber es gibt auf jeden Fall Etappen, wo die massiv helfen. Viele Schuhe wechseln, das habe ich auch gemacht. Ich habe versucht, jeden Tag mindestens einmal Schuhe zu wechseln, sozusagen in der Pause. Etwa, dass man auch eine andere Belastung hat. Interessanterweise, da gab es ja auch ein, zwei Leute, die geschrieben haben, warum keine Trailschuhe? Wir hatten Trailschuhe natürlich dabei, Terrex-Schuhe, aber da wir auch da ja, wie gesagt, nicht immer wussten, wann sehen wir Tim wieder, haben wir uns öfters dazu, wir hatten wirklich schon die Schuhe in der Hand, haben gesagt, ziehen wir es jetzt an oder nicht. Klar, im gerölligen Untergrund, kiesigen Untergrund machen die natürlich schon Sinn, weil einfach griffigere Sohle. Auf der anderen Seite ist es aber so, auch mit einem normal okayen Laufschuh, wenn die Felsen gröber sind, kommst du damit schon. Klar, aber wenn du mehr Forstwege oder Asphalt vor allem auch hast, ist es halt, finde ich, einfach einem sehr gut gedämpften. Wir haben jetzt ja keine leichten Schuhe gehabt. Wir hatten auch einen Boston dabei, okay, Boston 13, kein Wettkampfschuh, aber schon einer, mit dem man früher flotte Longruns gemacht hat, den haben wir kein einziges Mal benutzt. Punkt 1, weil wir nicht mehr die Kraft hatten, dass wir jetzt hätten einen Viererschnitt laufen können. Und weil es ineffektiv auch ist, haben wir relativ schnell gemerkt, schneller laufen heißt nicht, du bist schneller fertig. Das heißt in allererster Linie erstmal, du verbrauchst viel mehr Wasser und du verbrauchst viel mehr Energie. Und dementsprechend hat sich für uns relativ schnell rauskristallisiert, dass es einfach so Feel-Good-Schuhe waren. Ne? Supernova Prima, also ein gut gedämpfter, so Everyday-Run-Schuh. Der war bei Felix und bei mir danach auch durch. Die mussten wir schweren Herzens dann, man hat schon gesehen, die sind wir davor auch schon gelaufen, aber die haben wir dann dort gelassen. Die waren richtig durchgerockt. Ein Schuh, der erst diesen Herbst kommt, rauskommt, der Supernova Rise 3, den ich schon irgendwie rangekommen bin, sagen wir mal, und testen soll, darf, wie auch immer, den hatte ich dabei. Und das waren eigentlich so die Schuhe, mit denen wir die meiste Zeit gelaufen sind, beziehungsweise Felix noch mit dem Supernova Rise 2, weil das für uns die beste Mischung war aus, du kommst damit gut voran, aber du hast doch ein gutes Maß an Komfort, weil das wird bei solchen langen Sachen und vor allem bei mehrtägigen Sachen ist nicht zu unterschätzen. Ansonsten frühzeitig kleinere Blessuren, Wunden pflegen, ja, also Blasen, Druckstellen, zur Not abkleben mit Tape, Vaseline ist dein bester Freund, solche Sachen, ne, an potenziellen Scheuerstellen. Learning war auch, nicht denken, man nimmt lieber ein Gel weniger mit, damit man nicht so viel trägt, lieber zwei Gels mehr mitnehmen, weil man nicht weiß, du musst dich immer, das ist ganz weit weg aus dem, wo wir herkommen, habe ich vorher schon, glaube ich, gesagt, ne? Also wir kommen aus einem Sportumfeld, wo alles extrem planbar ist, wo versucht wird, dass alles, was auf ja, Marathon vielleicht übertrieben, auf Zehntelsekunden, aber auf Sekundenweise zu optimieren, so ungefähr. Und das ist jetzt eine Welt, wo ja in Ultrabereich geht, wo es über mehrtägige Sachen gegangen ist, wo ganz viele Sachen überhaupt nicht vorhersehbar sind. Wetter ist nicht vorhersehbar, nicht in, vor allem in den Bergen nicht auch. Verpflegung ist nicht immer vorhersehbar. Du musst viel flexibler und spontaner reagieren. Du musst viel mehr Pausen machen, was für uns ja auch ungewohnt ist, weil früher, du hast zwei Trainingseinheiten gehabt, da bleibst du ja nicht stehen oder so. Wir hatten viel häufiger gesagt, wow, Augen offen gehabt, links und rechts, so, nicht nur wegen der Landschaft, die schön ist, sondern auch, kommen wir da zum Fluss runter, zum Beispiel. Dann gehen wir da kurz hin, stoppen ab, machen einmal die Mütze lieber einmal mehr nass, einmal Haare, Kopf rein, wie auch immer, ist da ein Brunnen, ist da eine Quelle. Wir haben einmal in Italien, dann waren wir schon letzte oder vorletzte Etappe, wir haben uns, wenn es nicht ein Trinkwasserbrunnen war, wo explizit dran stand Trinkwasser, haben wir uns nicht getraut, das zu trinken. Deswegen haben wir aber einmal in so einem kleinen Dorf einen Rennradfahrer gesehen, oder Gravel, glaube ich, hat er gehabt, der hat da angehalten an dem Brunnen, hat sich auch erst so erfrischt und hat dann in seine Radflasche Wasser reingemacht. Und wir hatten nicht mehr so viel. Und dann haben wir gesagt, komm, den lass mal anquatschen. Wir hätten uns nicht getraut, das jetzt einfach so zu trinken. Und dann haben wir gesagt, hey, ist das hier Trinkwasser, kann man das trinken? Und er hat gesagt, ja, auf jeden Fall, er macht es auch in seine Flasche rein. Und dann haben wir da eben erstmal den Rest von uns ausgetrunken sozusagen und das wieder komplett neu aufgefüllt und so. Und ja, du musst viel mehr 10 Schritte vorausdenken gefühlt oder überlegen, was kann alles nicht klappen. Immer Bargeld dabei haben. Hütten kannst du nicht überall mit Karte zahlen. Und Handy hat man natürlich immer dabei, damit auch Tim unseren Live-Standort hat, damit er weiß, wo wir ungefähr sind. Powerbank würde ich vielleicht nächstes Mal sogar mitnehmen. Hat bisher immer mit dem Akku gereicht. Uhren haben auch gereicht. Da hatten wir jetzt beides Modelle, die lange Akkudauern haben. Also ich bin ja, wie gesagt, auch auf meine alte Polaro wieder zurück, die Grid X2 Pro. Was noch ein Learning gewesen? Ja, also ich sag mal so, klar, ich hätte viel mehr trainieren können. Ich habe jetzt ja nicht wahnsinnig viel für dieses Projekt trainiert.
Das kann man ja.
Keine Empfehlung, die ich jetzt generell aussprechen würde. Also generell würde ich schon aussprechen, bereitet euch auf alles, was ihr euch vornehmt, mehr vor als ich, so in meiner Nach-Profi-Zeit. So. Das, wie gesagt, aber bei uns ging es jetzt auch nicht darum, wie schnell wir das machen. Wir haben halt gesagt, wir haben ungefähr eine Woche Zeit, wir wollen es in 6 Tagen machen. Wenn es ein 7. Tag geworden wäre, wäre es auch kein Beinbruch gewesen oder so. Wir haben das jetzt ja nicht als irgendeinen Wettkampf oder als eine Challenge gesehen, sondern es ist unser persönliches Abenteuer gewesen. Und nichtsdestotrotz, auf vieles von dem kannst du dich jetzt auch nicht speziell vorbereiten. Du kannst ja nicht 50er in Serie, das simulierst du ja nicht so. Nee. Du machst dann mal vielleicht ein paar mehr Longruns, hätte mir auch nicht geschadet so. Auf der anderen Seite hätte ich die ja dann auch in einem Tempo gemacht, wie den 30er, den ich gemacht habe, den konnte ich am 4er Schnitt laufen. Wir sind dort, ich glaube, vielleicht bis auf den allerersten Kilometern Garmisch sind wir wir sind keinen einzigen Kilometer in einem 4er Schnitt gelaufen.
Gut, aber du hast natürlich dann trotzdem was gemacht, was dir da geholfen hat, nämlich eine muskuläre Vorbereitung.
Genau,
Weil der Impact ja bergunter vor allen Dingen ja viel höher ist, als der Geschwindigkeit angepasst.
Ganz genau, entsprechend. Ganz genau. Dann muss man halt wirklich sagen, effektiv laufen. Klingt jetzt komisch, aber ich bin echt viel über die Ferse gelaufen. Also das klingt jetzt komisch, weil sonst sagt man immer, effektiv ist effektiv ist über Vorfuß oder Mittelfuß. Es hat eigentlich hauptsächlich damit zu tun, wie du deinen Schwerpunkt triffst, ob es effektiv ist oder nicht. Aber einfach um Muskulatur zu schonen, ein fünfer Schnitt, und das soll bitte nicht despektierlich klingen, ist für mich auch in der heutigen Zeit jetzt kein schnelles Tempo. Deswegen habe ich versucht, dieses Tempo, wenn wir das mal laufen konnten, abschnittsweise oder manchmal mehr, manchmal weniger, habe ich versucht, dieses Tempo so nah am Boden wie möglich zu laufen, mit so wenig vertikaler Bewegung wie möglich, einfach um muskulären Impact einfach zu minimieren, weil Beine, also das Einzige, was nicht wehgetan hat, und das ist krass, das war schon auch eine Erkenntnis, Waden hatte ich null Probleme, weil ich aber auch ganz anders gelaufen bin, wie ich sonst laufe. Ich bin ja wirklich nicht auf dem Vorfuß gelaufen. Oberschenkel vorne, ja, eigentlich alles vorne, Oberschenkel vorne innen, also der Vastus medialis, der natürlich viel Abbremswirkung abfängt. Und dann natürlich durch den Impact, aber auch der Traktus, also alles außen, das war natürlich bei uns immer fest. Das war immer total dicht, einfach durch die schieren Umfänge und durch das Bergablaufen. Vom Hochlaufen fand ich, hatte ich vor allem Gesäß auch gemerkt und
Klar.
interessanterweise Kniekehle, also weil du ja auch in der Wade viel mehr, du bist ja immer flektiert am Berg so und dann drückst du ja dann so raus. Das habe ich gemerkt, aber das war nur in der Bewegung. Das andere ist halt danach geblieben. Die Beine, wie gesagt, vom Oberschenkel, das ist ja nie mehr weggegangen. Und das war hinten raus so gar interessant. Auf der letzten Etappe, da hatten Felix sich auch nochmal, haben wir nochmal ein bisschen philosophiert. Das interessant ist, dass wir eigentlich das Gefühl hatten, die Schmerzen, oder wie soll ich sagen, Tag 6, der Muskelkater ist dann irgendwann nicht mehr schlimmer geworden. Das konnte aber, glaube ich, einfach nicht mehr schlimmer werden. Das heißt, oder man hat sich so sehr schon daran gewöhnt. Aber was da dann dazu kam, war noch so eine Leere einfach. So eine
Ja.
Leere. Die Beine haben sich so leer angefühlt. Du hast einfach keine Kraft mehr gehabt im Bein. So, weil wahrscheinlich auch über Tage natürlich, mangelernährt ist der falsche Ausdruck. Aber weißt du, wie ich meine? Du hast natürlich nie geschafft, diesen Bedarf 100% irgendwie auszugleichen. Und da bist du ja immer. Zwar zum Tagesbeginn bist du gut reingekommen, weil du hast ja ein Abendessen und ein Frühstück gehabt und dann natürlich deine Verpflegung. Aber trotzdem im Verlauf des Tages hast du immer gemerkt, dass du gar keine große Kraft hattest, um dich aus dem Oberschenkel überhaupt abzudrücken oder so. Weißt, das war einfach relativ früh, wenn es mal dann irgendwo hochging und du hast dich auf so einen Stein hochgedrückt mit so einem großen Absatz, sofort ein Brennen da gewesen. Wie wenn du das Laktat hättest. Kann ja aber kein Laktat sein von einem Schritt, sondern es war einfach so leer einfach.
Ja, so Ende Trainingslager und man macht
Ja.
doch nochmal irgendwas. Ja.
Ja,
Ja, das
ja.
ist cool, ja. Ja, klingt doch insgesamt nach einer, ja, also schon nach einer Abenteuer-Challenge, ist halt so, ne? Ja.
Ja.
Also all in all, ja, viele bekannte, unbekannte und ganz neue Dinge erfahren. Und nochmal, ne, Radwege sind zum Radfahren.
Ja.
Ne?
Ey, wir haben viele Props bekommen von den Rennradfahrern, muss man sagen. Die waren eigentlich ziemlich
Ja,
korrekt. Also
klar.
von jedem, der uns da entgegengefahren hat, die haben uns natürlich gesehen. Wahrscheinlich am Laufschritt, der nicht mehr so federnd aussah. Und an der generellen Ausrüstung mit Weste und so, ich glaube, oder vielleicht auch an der Statur, ich weiß es nicht. Aber also wirklich, ich sag mal, 9 von 10 Rennradfahrern, die uns auf so einem Radweg entgegenkamen, die waren alle so Handzeichen oder zugenickt und so. Die wussten, glaube ich, schon, was wir da gerade machen.
Ja, die wussten ja, dass 20 Kilometer hinter ihnen die letzte menschliche Behausung war.
Ja,
Oder der letzte Schatten.
genau.
Und ihr lauft in die Richtung, das heißt nichts Gutes.
Ja.
Ja,
Ja.
coole Nummer, coole Nummer. Ne? Also dagegen haben wir ja eine kleine lauschige Triathlon-Veranstaltung at home gemacht, quasi.
Richtig.
Ja, das war eigentlich, du hast da sehr gefehlt, muss ich
Auch in
sagen. Ja.
Eigenregie, ne?
Ja, du hast da sehr gefehlt, muss ich schon sagen. Also wir sind ja 2 Tage vorher einmal die Strecke abgefahren, also um den See rum, und haben dann noch einen kleinen Schlenker gemacht zu diesem Schloss, von dem Kai neulich berichtet hatte, dass es da ein bisschen steil wäre. Das war auch ein bisschen steil. Was wir tatsächlich in der Nachschau ein bisschen unterschätzt haben, da waren halt ein paar Leute dabei, die sowas noch nie gemacht haben, die auch noch nie so weit geschwommen sind. Das ist nicht ganz ohne gewesen. Es ist alles cool, alles gut gewesen und so weiter, ja, aber da muss man, glaube ich, tatsächlich ein bisschen sorgfältiger noch sein. Also den Leuten halt einfach Bojen mitgeben, ne?
Ja.
Also Schwimmbojen mitgeben oder ein Sub nebenher paddeln lassen irgendwie, keine Ahnung, ja.
Ah,
Weil
einfach aus
dann
Sicherheitsgründen, ne?
einfach aus
Das,
Sicherheitsgründen, einfach aus
ja.
Sicherheitsgründen. Ja, also wir sind direkt am Seeufer entlang geschwommen, aber spielt ja keine Rolle. Wenn du was hast, dann sind auch 50 Meter zum Ufer halt weit.
Ja.
Ja, es war halt so 1100 oder sowas, ja. Meine Kleine ist ja auch mitgeschwommen. Die ist aber nur geschwommen, war deutlich die schnellste, hat aber leider den Anleger verpasst und ist zu weit
Oh
geschwommen.
nein!
Da war sie dann total sauer, dass ich hier angeblich das nicht richtig erklärt hätte. Ja, ich habe gesagt, das ist der große Anleger, wo die Schiffe anhalten, ne? Also
Ja.
die Rundfahrtschiffe über den See, die sind groß, die Dinger. Und sie hat immer nach dem Schiff geguckt.
Ah,
Ja,
okay.
die liegen da halt nicht, die fahren da mal hin und sind dann wieder weg. Ja,
Ja.
also ja, dann war ich natürlich schuld nachher, ist ja klar. Ne? Dann sind wir halt einmal, dann sind wir wieder zurück zum Haus und haben dann eigentlich more or less gemeinsam die Radrunde angefangen. Das waren so 50 Kilometer, also einmal um den See rum, was toll war. Ja, also war tatsächlich auch mit dem Verkehr, war das echt toll.
See hast du noch nicht gesagt, welches See?
Starnberger See.
Starnberger See, ja.
Und das war echt super, das hat total Spaß gemacht. Wir waren dann immer so in kleineren Gruppen, was super toll war. Und dann sind wir auch mit, hätte ich ja das Foto geschickt, ich glaube, wir waren dann zu acht oder so, sind wir dann zusammen losgelaufen, erst halt so ein Stückchen durch den Wald, aber dann eben auch über eine Fahrradstraße tatsächlich ohne Schatten. Und das war dann halt in der Mittagszeit, ne, weil wir auch nicht so früh angefangen hatten, weil Leute an dem Tag selber noch gekommen sind erst. Und das war schon warm, ne?
Ja, das
Also
glaube
es
ich dir.
war dann wieder 10 Kilometer über 30 Grad, ne, so wie bei meiner Veranstaltung da in Münster halt auch schon. Das ist schon ein Brett, ne? Also wenn du dann siehst, okay, der Puls geht hoch und hoch und hoch und dann denkst, okay, läufst langsamer, Puls geht weiter hoch. Ja. Das ist schon crazy
Genau,
shit, ja.
genau, genau. Das ist der Puls kennt da nur eine Richtung, also.
Ja, und wir hatten natürlich logischerweise ja keine Verpflegungsstellen oder was auch immer und haben dann halt alle eine Flasche mitgenommen.
Okay,
Ne?
ja.
Also das war dann schon auch sehr sinnvoll. Ja. Aber insgesamt hat total Spaß gemacht. Und dann natürlich am nächsten Tag, was man am nächsten Tag so macht.
Wieder fahren.
Ja, klar. Komm, wir fahren eben nach Murnau. Ja, okay. Ah, okay, sind 60 Kilometer. Ah, ja, okay. Ja, aber ganz locker. Ja, okay, wir haben jetzt einen 30er Schnitt. Fahren wir jetzt so weiter oder was? Ja, wegen der Drohne, die uns folgt, weißt du?
Ja, die Aufnahme sah auch cool aus.
Die sah sehr cool aus, ja. Das ist sehr schön geworden, ja. Ja, aber man kann natürlich also bei gutem Wetter grandios Radfahren, ja. Und man kann natürlich auch toll laufen, wenn es vielleicht nicht ganz so heiß ist. Und man kann noch besser schwimmen. Ja, also.
Schwimmen ist wahrscheinlich die erfrischendste
You
Variante
have
von allen dreien.
to be there next time. Ja.
Oh,
Aber du hättest dir den See gewünscht, ne? An der einen oder anderen Stelle,
ich
nehme
hätte
ich
mir
an.
so einen See gewünscht. Ich habe wirklich gedacht, ich schmeiß mich da jetzt einfach komplett rein. Also.
Und dann egal,
Ja.
ne?
Wo wir übrigens auch waren, kleine Tourismusempfehlung, unbezahlt, aber ich war noch nie zuvor am Kalterer See. Und da hatten wir einen Campingplatz gefunden, beziehungsweise einen Campingstellplatz. Der Campingplatz war voll, aber es gab einen Stellplatz daneben. Und ultraschöne Gegend, ultraschöne Gegend. Also wir hatten auch zumindest wir die Füße noch drin im Wasser. Tim ist auch einmal reingegangen zum Schwimmen. Wahnsinnig schöne Gegend, hat mir super gut gefallen da. Ja. War
Ja.
auch warm war es auch, aber insgesamt auch so ein bisschen eingebettet in so eine schöne Hügellandschaft und nee, war ganz schön da.
Ja, fantastisch. Ja, Leute, ne, ihr seht, manchmal macht der Philipp ganz komische Sachen in seinem Leben. Ja, und das ist ja auch schön
Weiß
so.
eigentlich auch nicht, warum.
Ihr habt ja auch rege da eure Kommentare hinterlassen. Habe ich ja nur grob gesehen, aber das war ja schon irgendwie geil. Gerne nochmal eine Bewertung da lassen an der einen oder anderen Stelle, vor allen Dingen ja bei den Apple Podcasts. Ja,
Das
und
würde uns freuen.
dann würde ich sagen, du erholst dich weiter und mal eine Kleinigkeit essen oder so. Und dann hören wir uns nächste Woche, oder?
Das klingt nach einem guten Plan. In diesem Sinne. Versucht den Sommer zu genießen, freuen wir uns ein bisschen über die Sonne und dann hören wir uns in alter Frische nächste Woche wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.